Wunderschönen guten Tag zu einem neuen Sonntagspodcast hier am Sonntag. Ich wollte einfach mal was Cooles sagen, aber irgendwie habe ich das hier völlig verpeilt.
Und Sonntag kam dabei raus.
Ja,
bei was Cooles sagen kam Sonntag raus.
Richtig, genau. Und ihr hört schon den verschnupften Tim. Grüß dich. Hallo.
Hallo. Na?
Du klingst wie die blühende Wiese für einen Allergiker.
Ach so, ja, ich bin halt ein bisschen angeschnupft. Ich habe ja zum Glück keine Allergien, also keine Gräserallergien und kein Heuschnupfen.
Mm. Ja, ich merke schon, das ist gerade ja sowieso Winterzeit. Ich finde es sehr ungemütlich mittlerweile, es ist sehr eisig, es ist einfach irr. Aber
ja,
du
gut,
hast
ne?
ja da sicherlich wieder deine Freude dran.
Natürlich, ist ein Traum. Alles, was halt nicht warm ist, ist ein Träumchen. Ah ja, die Kinder waren halt die Tage krank und die haben mich dann erwischt.
Oh, shit. Ja, das ist halt immer so, es ist halt immer so eine schöne Sache mit Kindern und Kindergarten und das geht dann immer im Kreis, ne? Wenn dann wenn dann die Erwachsenen wieder gesund sind, bringen sie das nächste mit. Das ist halt so. Tim. Wir sind wieder im Roundup, wir sprechen wieder über News. Letztes Mal war es eher ein Monolog von mir, deswegen hoffe ich, dass wir heute, ich glaube schon, dass das ein oder andere Thema da relevant sein dürfte, aber dass wir heute noch ein, zwei Themen finden, wo wir dann zusammen uns drüber aufregen oder vielleicht auch belustigen können oder, ich weiß es nicht so richtig. Aber gut, wir werden es sehen. Jedenfalls ist natürlich die Frage jedes Roundups für alle, die hier neu sind. Übrigens, mein Name ist Patrick, aka Nerd Over News. Was hast du denn
Hallo,
gespielt?
Hallo, ich bin Tim. Gute Frage. Was habe ich denn so gespielt? Ich habe Pikmin, hab ich nochmal angefangen und nochmal durchgespielt. Also das allererste von GameCube.
Krass.
Dann habe ich tatsächlich ja nochmal Block gespielt und habe mir jetzt aber ein bisschen Speedruns angeguckt. Mhm. Ich habe jetzt so ein bisschen irgendwie Blut geleckt, Spiele, die ich richtig gerne mag und die ich auch gut kann, vor allem weil ich sie viel gespielt habe, da einfach mal mir Speedruns anzugucken und vielleicht versuchen, die nachzukommentieren oder vielleicht mal so ein paar Tricks nachzuspielen.
Ah ja.
Weil du wirst es nicht glauben, ich habe sogar gestern Dark Souls 1 Speedrun-Weltrekord geschaut und habe da auch echt Dinge gesehen, wo ich gedacht habe, ach cool, das geht mittlerweile und will das jetzt halt mal versuchen, einfach mal so nachzulaufen.
Oh, nice. Also das kenne ich ja irgendwoher. Ich weiß nicht woher, aber ja.
Ja, also gerade so Spiele, die man halt sein Leben lang spielt, da fällt es einem ja vielleicht ein bisschen leichter,
ja,
Dinge
definitiv.
Oder Mechaniken nachzubauen, als wenn man komplett blind rangeht. Ne?
Ja, definitiv. Ja.
Aber so modernere Dinge hab ich vor allem Resident Evil 4, das Remake, habe ich jetzt halt beendet, die Tage im Stream.
Schön.
Also ein fantastisches Spiel, muss ich schon sagen.
Ja. Also ist der DLC auch schon geschafft oder kommt er noch?
Nee, ich überlege. Es hat schon echt Spaß gemacht und die Leute reden mir wahrscheinlich gerade den DLC so ein bisschen ein. Ich habe ja erfahren, dass man den mit, ich weiß nicht, ja, man kann es ja sagen, den spielt man ja mit Ada Wong.
Genau.
Und man spielt wohl die Story, die parallel dazu läuft, weil sie begleitet ja immer so ein bisschen das Geschehen und man spielt das Ganze jetzt wohl aus der Sicht von ihr.
Richtig.
Und das finde ich voll interessant tatsächlich.
Es ist einer der besten DLCs, die es gibt. Also das kann ich dir sagen, das war es. Damals im Original wurde er so ein bisschen, sage ich mal, gerügt. Ich verstehe aber nicht, warum, weil es halt endlich mal wirklich eine nette Prämisse aufmacht, wie ein DLC sein muss, wie ich finde. Es gibt natürlich Logiklücken, aber hey, es ist Resident Evil. Was will man sich da erhoffen? Also es gibt so Szenen, wo du denkst so, das wäre nicht möglich gewesen. Aber gut, das ist überhaupt nicht schlimm, weil
Da war vieles nicht möglich, aber das sind, da frage ich dann auch nicht.
Ja.
Also was da für Stürze und für Dinge überlebt wurden, aber gut. Ich meine, alleine schon, wenn sie irgendwie aus 10 Metern in seine Arme springt, so. Hui.
Ja, richtig. Also das sind ja Kleinigkeiten, so, wo ich dann sage, ach mein Gott, ey, es ist Resident Evil und das kann man schon mal machen. Es ist halt ein Actionfilm, der, ja, ich würde schon fast sagen 80er, 90er, den man einfach nachspielt und ich finde es fantastisch und ich kann es dir nur empfehlen und der ist auch nicht so ewig lang, ich glaube nach 6 Stunden oder so oder 9 Stunden, wenn ich mich nicht täusche, ist man durch. Also es ist nicht so lang wie das Hauptspiel, sondern du spielst halt die Schlüsselszenen nochmal nach. Es gibt ja mehrere Sachen, wo Ada Leon rettet oder ihm einfach begegnet oder so. Und genau das sind die Szenen dann quasi zusammengefasst, nochmal mit ein paar eigenen Missionen. Und ich kann es nur empfehlen, es gehört zu der Komplett-Experience dazu. Und du weißt, ich bin kein 100%-Gamer. Wenn ich sowas empfehlen kann, dann lohnt sich das auch, weil ich bin ja normalerweise keiner, der extra Zeit noch in Spiele reinsteckt, die er durchgespielt hat, weil ich einfach keine extra Zeit habe. Aber bei Resident Evil 4, ich kann es nur empfehlen. Ja.
Mhm. Na, mal gucken. Ich habe schon Bock, weil ich glaube, ich habe Teil 2 so ein bisschen lieber noch, das Remake. Es liegt aber vor allem daran, dass ich da dieses Metroidvania-artige Gameplay und diese Selbstfindung im Polizeipräsidium hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Während das jetzt hier eher so ein bisschen linear ist und halt dafür ist ja die Welten. Ne? Also die Optik, die Präsentation, die Welten, das ist ja fantastisch, hübsches Spiel.
Ja.
Und wir hatten auch lustige Momente. Ich meine, witzigerweise habe ich genau dann Coco spielen lassen, als halt das Wasser kam, ne?
Mm.
Und sie hat sich natürlich erstmal den Jux draus gemacht und erstmal 2-3 Schüsse ins Wasser abgegeben. Und ich noch so, ich noch so im Spaß, schieß doch nicht ins Wasser! Mhm. Ne? Du weck doch nicht hier. Und auf einmal kam das Ding und ich so, so. Also, das war natürlich ein riesiger Lacher. Ich habe ja diese Unterwasserphobie und
Ja. Ich kenne das. Also, Resident Evil hat fantastische Momente und mittlerweile kann man sich das Ding ja auch schon im Sale kaufen. Also von daher, ey, rein da an der Lachs, ist es eins der besten Remakes. Und jetzt kommen ja Resident Evil 2, 3 und noch ein Spiel. Nochmal als native PS5-Version mit erweiterten Raytracing-Effekten und sowas alles, weil leider war das kein großer Vorteil der AI-Engine. Gerade bei Resident Evil 3 hat man das ganz schnell gesehen, dass Spiegelungen jetzt nicht so der Brüller waren. Aber ich bin schon am Überlegen, ich bin ja großer Resident Evil-Freund, ich werde sie mir wahrscheinlich nochmal in die Sammlung stellen. Also das ist bei mir wie bei dir, Zelda. Das gehört einfach dazu. Genau.
Okay.
Ja.
Dann habe ich Shadow Generations jetzt durchgespielt. Also Sonic Generations X Shadow.
Und wie ist es geworden?
Wie
ist es geworden?
Ach, du hast es noch gar nicht gespielt?
Also wenn ich für ein Spiel keine Zeit habe, dann momentan Sonic spiele. Das tut mir leid. Ja.
Also es ist auch das ist grandios.
Okay.
Also Sonic Generations ist ja sowieso der beste Zustand, den Sonic so erreicht hat, gerade weil es halt so beides bietet.
Genau,
ne? Es hat
ja
dieses wunderschöne 2D, dann halt aber auch die 3D-Passagen. Es ist furchtbar toll als Fan der Sonic-Reihe. Ich habe jetzt nicht alles gezockt, aber halt so Welten, die man früher gezockt hat, in einem neuen Gewand zu sehen, aber dann eben halt auch in der jeweils anderen Variante. Also zum Beispiel spielst du ja Rooftop Run aus Sonic Unleashed.
Mhm.
In einer, es sieht so gut aus, ne? Es sieht, oh mein Gott, es ist so hübsch. Mhm. Aber dann spielst du es halt noch einmal in einer 2D-Variante, während du dann halt aber auch zum Beispiel Green Hill dann in der 2D-Variante in hübsch spielst, aber dann in einer 3D-Variante.
Mhm.
Und das ist halt so cool, da jeweils die andere Form zu sehen mit einem wunderschönen neuen Mucke und die Optik ist eigentlich teilweise echt der Knaller. Aber vor allem hat Sonic es geschafft, jetzt hier das Geschwindigkeitsgefühl richtig toll rüberzubringen, ohne dass du eben dieses Unfaire spürst, weil du halt irgendwo ins Nichts ballerst, immer irgendwo gegen, du hast viel mehr das Gefühl, dass du selber wirklich aktiv mit Skill was ausmachen kannst. Wenn du jetzt hier zum Beispiel mal nicht weißt, wo es hingeht, dann ballerst du nicht direkt in den Tod, sondern du fällst halt zum Beispiel eine Lane weiter unten und hast dann halt aus Versehen den etwas langsameren Weg gewählt, aber du kannst weiterspielen. Mhm. Und wenn du dann halt später weitermachst, dann erreichst du vielleicht die Lane zum Grinden weiter oben und erwischst den schnelleren Weg und kannst dann den S-Rang für dich machen.
Mhm.
Und das ist einfach vom Spielerischen her, finde ich persönlich, der beste Sonic-Teil. Und Shadow Generations setzt im Ganzen tatsächlich nochmal einen drauf.
Mhm.
Da hast du dann ja so eine kleine Oberwelt, so ein bisschen wie bei dem Sonic Frontiers.
Mhm.
Aber jetzt nicht so krass, sondern du kannst da ein bisschen entdecken und hast da, also als Sonic Adventure 2 Fanboy bekommst du richtig tollen Fanservice.
Mhm.
Es geht direkt geil los mit fetter Mucke. Und Shadow Generations macht es noch ein bisschen besser. Es fühlt sich so toll an vom Gameplay. Es macht fatzt einfach nur und macht mega Spaß. Also für mich ist Shadow Generations der beste Zustand, den Sonic je hatte.
Wow. Okay, das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, sagst du.
Ja, und dann habe ich noch was Interessantes für dich.
Aha.
Ich habe Silent Hill 2 das Remake angespielt.
das habe ich noch nicht mal geschafft. Jetzt sag mal.
Also ich muss dazu sagen, ich hatte noch nie, ich habe gar keine Berührung gehabt zu Silent Hill. Und ich kann jetzt im Nachhinein sagen, Silent Hill ist halt nicht meine Art Spiel. Aber es ist ein fantastisches Game. Also ich habe das Original nicht gespielt, ich habe jetzt nur das Remake gespielt. Und kennst du das, wenn du merkst, du spielst gerade ein gutes Spiel, aber es ist einfach nichts für dich?
Ja. Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja. Und deshalb, also Story, furchtbar interessant. Wir haben uns hinterher über die Story unterhalten im Chat. Ich habe mich dann halt spoilern lassen, weil ich wusste, ich werde es nicht durchspielen, das Spiel. Ich habe bis zu, ich habe eine gewisse Dame getroffen. Bis dahin habe ich gespielt. Am Steg habe ich sie getroffen. Also quasi das, den ersten Dungeon, haben die Leute gesagt, habe ich durchgespielt. Und tolle Atmosphäre. Ich verstehe, was die Leute daran finden. Ja, mir persönlich war es halt ein bisschen zu lang gezogen, wobei ich halt auch erfahren habe, dass das Remake gerade auch den Dungeon und die Stadt halt aber auch bewusst verlängert hat. Wahrscheinlich hätte mir das Pacing des Originals da besser gefallen. Und so ist es halt aber auch tatsächlich. Es ist halt sehr, sehr zäh, finde ich persönlich. Und mich hat das Gameplay irgendwann, weil es halt irgendwie immer dasselbe war, so von nächster Raum und nächster Raum, da passierte mir zu wenig vom Gameplay her, aber ich verstehe, woher die Faszination herkommt. Und es hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich wusste, okay, ich spiele hier gerade ein tolles Spiel. Ich habe einfach einen Blick drauf geworfen und habe das so für mich betrachtet. Aber durchspielen werde ich es, wie gesagt, nicht. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, einmal einen Blick zu werfen auf Silent Hill 2. Und tolles Spiel.
Ja, ja, also ich habe auch schon öfter gehört, dass jetzt gerade das Blooper-Team Remake teilweise ein bisschen zu lang gezogen ist. Und genau das sind die Sachen, die du gerade beschrieben hast, dass sich vieles wiederholt leider. Wahrscheinlich ist das einfach so ein Auftrag. Konami hat sich gesagt, okay, wir nehmen jetzt seit Jahren mal wieder Geld für die Videospiele in die Hand. Natürlich erstmal basiert auf bekannten Marken, ist auch völlig in Ordnung. Es sind wohl Spielsachen reingeflossen, die das Spiel dann künstlich in die Länge ziehen. Was du jetzt schon sagst, dass sich einige Sachen auch wiederholen. Also das Original war ja nur halb so lang. So. Und rein von der Spielzeit her. Das wurde aber leider nur mit wenig Story aufgewertet, sondern halt mit Spielmechaniken. Und das ist halt verdammt schade, wie ich finde. Es ist... Ich finde, da sollte man dann sagen, okay, wir fügen vielleicht jetzt noch einige Sachen hinzu, die das Original nicht beachtet hat oder vielleicht ausgelassen hat, wo Plotholes waren oder was weiß ich. Und dann ist gut. Und ansonsten ist es halt ein bisschen schade. Aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Also irgendwann werde ich mir das noch gönnen. Ich hab aber momentan halt so viel, ich komme ja kaum zum Stream momentan, leider immer noch, aber ich habe momentan so viele Sachen offen und immer, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe den Code bei Sony beantragt für die PlayStation 5 und es wurde abgelehnt. So, Konami hat sich auch nicht mehr gemeldet bei mir und dann musste ich die Entscheidung treffen, okay, ich schaffe es nicht, das Ganze zu spielen gerade. Und dann habe ich es erstmal sein lassen. Ne? Also, deswegen ist es leider erstmal noch nicht auf meiner Liste, aber ich hätte schon mal Bock, denn, und jetzt können wir gleich den Übergang machen, was ich nur gespielt habe, ich habe auf der PlayStation 1, auf der Original PlayStation 1, Silent Hill 1 angefangen.
Ach,
und es ist wirklich erstaunlich, wie viel die aus dieser 33 MHz-Konsole rausgeholt haben. Denn wir hatten den direkten Vergleich mit, wie hieß denn das? Stadt der Kinder, glaube ich. Ja, genau, City of Children. Und Stadt der Kinder ist auch so ein bisschen horrormäßig, basiert auf dem Film. Habe ich, glaube ich, im letzten Roundup mal erzählt. Aber ich will es noch mal kurz wiederholen. Jedenfalls basiert das auf dem Film von 1995. Und dafür haben die halt ein Spiel gemacht, für die PlayStation 1. Und das spielt sich so ein bisschen wie ein Point-and-Click-Adventure, halt bloß mit Controllersteuerung. Du musst halt Gegenstände finden, du musst Rätsel lösen und so weiter und so fort. Und der Riesenunterschied zwischen Stadt der Kinder und Silent Hill 1 ist halt, dass statt der Kinder überhaupt nicht optimiert ist. Also du hast zum Beispiel so eine Sache, wenn du speichern willst, belegt das Spiel gleich mal eine ganze Memory Card. Die Ladezeiten zwischen den Räumen sind ewig und so weiter und so fort, weil ich will ja schon die Original-Experience haben von damals. Ich spiele die Dinger ja direkt von CD. Und bei Silent Hill 1 ist es krass, du hast halt so ein super optimiertes Spiel für die PlayStation 1 und wenn du speicherst, speichert der sofort, weil statt der Kinder hat er dann immer so eine ganze Memory Card beschrieben, das hat immer so, naja, anderthalb Minuten, nicht anderthalb Minuten, aber 30 Sekunden gedauert und bei Silent Hill 1 war es halt wirklich sofort, also instant, dass das Spiel gespeichert wurde. Und ja, auf der PlayStation 1 gibt's ja kein Autosave oder so, weil so eine Memory Card, die war halt auch nur begrenzt beschreibbar. Aber das ist...
Ach, Memory Cards, ich lieb's, ey.
Ja, genau. Und das ist halt... Aber das ist so toll, weil die haben halt Silent Hill und wenn du dann so in die Kartenansicht gehst, dann hast du halt wirklich nur so eine Map, so typisch amerikanisches Dorf, so gerade Linien, ja. Und dann findest du so nach und nach raus, wo du lang kannst und wo du nicht lang kannst. Weil die haben ja damals den Nebel genutzt, um Leistung zu sparen. Und irgendwann haben sich die Designer aber gesagt, ey, wir nutzen das jetzt auch für Spielmechaniken. Und dann läufst du da durch die Stadt und merkst, oh, jetzt kommst du hier hin und da geht die Straße nicht weiter. Und das wird dann mit so einem X in der Karte markiert. Und so deckst du immer weiter die Karte und ihre Wege auf und so weiter und so fort. Und die verändert sich halt auch im Laufe der Zeit. Aber die
Hub World. Das war super im Remake, ja. Ganz tolle Karte.
Ne, also die ist dann auch wirklich kompakt. Du hast dann diese Hub World, dieses Silent Hill. Und irgendwann später, da bin ich jetzt noch nicht, betrittst du auch Räume und so. Und da geht das Spiel dann weiter. Und das dauert insgesamt 7 oder 8 Stunden. Und ich habe gesagt, ich muss das unbedingt weiterspielen. Weil es hat mir so gut gefallen von der Atmosphäre. Und ganz oft. Ja, ist es auch so ein Ding, wo ich sage, das trägt denn das Spiel für mich. Klar, es ist mittlerweile alt, ja, aber es lässt sich immer noch richtig gut spielen. Und das freut mich sehr. Also da habe ich richtig Bock da drauf. Und ja, aber wir müssen sowieso mal wieder eine neue Serie starten. Wir hatten ja mal unseren großen Nintendo 64 Podcast mit 3 Folgen. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir den auch mal für die PlayStation machen. Aber ich glaube, das wird lang. Das wird richtig lang.
Aber da kann ich mich da ja relativ gut zurückhalten, aber ein bisschen dabei sein.
Ja, genau.
PlayStation 1 ist bei mir ja wahrscheinlich somit die Konsole, die ich am wenigsten gespielt habe, weil ich sie früher nie hatte und halt nur dann von den Spielen reden kann, die ich halt über die Jahre nachgeholt habe. Da sind schon lustige Titel dabei, aber da kann ich dann nicht so krass abnörden wie ihr, aber dann...
Das kriegen wir schon hin. Also so jeder hat ja so ein bisschen seine... eigenen Erfahrungen gesammelt, sage ich mal.
Ja,
ne? Ist ja auch egal, welche Berührung. Ich hatte die damals auch nicht. Ich hole auch gerade die Sachen nach. Das Einzige, was ich mal hatte, war eine PlayStation von einem Kumpel mit Gran Turismo. Und war völlig weggeflasht, dass es da schon über 300 Autos gibt, während andere Rennspiele immer so 12 hatten oder so. Und das ist halt, also was sie da rausgeholt haben aus der Konsole, da bin ich heute immer noch erstaunt drüber. Also wirklich.
Ja, heutzutage sind wir wieder zurück. Heutzutage haben sie auch wieder nur 12.
Ja, irgendwie eigenartig, ne? Also,
die anderen musst du kaufen.
Ja, bei Gran Turismo nicht. Also Gran Turismo 7 bekommt jetzt seitdem das draußen ist, bekommt das regelmäßig Updates. Jetzt, erst gestern die Mail wieder, bekommt es wieder 5 neue Fahrzeuge hinzugefügt werden, ne? Also, und die sind halt alle durchdesignt, die Dinger. Und das ist halt, finde ich, ein absoluter Wahnsinn, was sie da mittlerweile machen. Aber gut. Ey, lange Rede, kurzer Sinn. Viel mehr kann ich auch gar nicht erzählen. Ich habe doch die Dredge DLCs jetzt runtergeladen. Die gab es im Angebot für 11,99 €, das Complete Package sozusagen. Und da habe ich gesagt, das schlage ich jetzt zu und habe es jetzt auch schon angefangen. Und die wissen halt einfach auch, wie sie das Ganze erweitern. Und dann wird es halt langsam schon knapp, weil ich momentan, also ich laufe momentan auf dem Zahnfleisch. Ich habe einen Code für Life is Strange bekommen und ja, hatte noch keine Zeit, das anzuspielen, leider. Und ich
Da freue ich mich auch noch drauf. Coco hat jetzt tatsächlich Life is Strange 1 nachgeholt und will gerade Teil 3 beenden und dann werden wir wahrscheinlich zusammen das neue spielen, ja.
Ja, aber Teil 2 sollte man unbedingt auch nachholen, weil ich glaube, das wurde schlechter bewertet, als es eigentlich ist.
Oh. Ich liebe Teil 2.
Ne?
Ja.
Genau, deswegen, also das unbedingt auch nachholen, das muss ich auch noch machen. Aber gut, Tim, wir haben auch noch News-Themen. Ja. Und wir haben so eine ganze Menge, ja. Nee, ist noch nicht vorbei. So, und wir haben, also, ja, ich würde schon fast sagen, November geht gerade richtig ab in Sachen News. Deswegen müssen wir uns auch ein bisschen beschränken, denn Tim, der muss wieder ins Bett und ich muss bald noch losfahren.
Ins Bett? Gleich kommen die Kinder, Mann.
Ja, lecker. Könnt ihr euch wieder in der Reihe anstecken. So, wir haben uns ein paar Themen rausgesucht. Und es geht natürlich los mit den Game Awards. Und ja, auf die freue ich mich ja jedes Jahr besonders. Ist natürlich in der zweiten Hälfte immer eine größere Werbeshow als in der ersten Hälfte. Aber es hat immer so, es hat wieder diesen heimischen Charakter. Man sitzt schön vor dem PC und guckt mit der Community die Nominierung und jeder erkennt so ein Spiel, was er gespielt hat. Und ich finde das immer ganz toll. Jedenfalls Game Awards gibt es ja verschiedene Nominierungen. Und ja, also es ist ein bisschen kontrovers tatsächlich.
Ja.
Hast du die gerade vorliegen, Tim? Ich muss zugeben, irgendwie ist mir meine Liste hier auf dem Monitor weggerutscht, aber haben wir gleich. Ah ja, genau, da habe ich sie auch schon.
Ja.
Wir haben, und wir werden uns jetzt ja nur mal um die Hauptnominierung kümmern, weil es gibt natürlich auch noch tolle Nebennominierungen, aber das würde ein bisschen den Rahmen hier sprengen. Jedenfalls ja, haben
bei
wir...
Bei einigen bin ich halt auch raus. Also Content hier, E-Sportler of the Year und sowas kann ich nicht mitreden.
Ja, das wird ja sowieso dann immer nur so durchge... Ja, E-Sportler of the Year, der das, dies, das, jenes. Und dann denkst du, was ist jetzt passiert? Aber gut.
Ja, aber das machen sie bei vielen. Und das ist tatsächlich auch was, warum mir die Game Awards gefallen. Dass halt nicht jede... Das wird nicht so hart aufgezogen, sondern es ist halt mehr eine schöne Show, wie du sagst.
Mhm.
Und viele der Nominierungen, die erwähnen sie dann halt so nebenbei. Und dann ein bisschen mehr kümmern sie sich um die großen Kategorien. Finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, also ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich sage, irgendwie haben sie sich jetzt spätestens seit Corona ein bisschen breiter aufgestellt. Ich meine, It Takes Two hat ja damals die Game Awards gewonnen. Zu Recht, wie ich finde. Ich habe das Ding durchgespielt. Das ist fantastisch. Aber ja, trotzdem, ich glaube, wären andere Spiele aufgetreten in der Zeit, hätte es keine Chance gehabt. Aber es gibt so ein paar Änderungen, wie ich finde. Aber ich will erstmal die Nominierung vorlesen. Es gibt nämlich Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, Final Fantasy VII Rebirth und Metaphor Re Fantasio. So, was wir schon sehen ist, es ist kein Nintendo-Game dabei. Aber ich denke mal, zum Beispiel in Zelda ist jetzt auch einfach zu spät gekommen. Das haben wir denn so in Family Game und so weiter und so fort mit drin.
Ja, wenn wir jetzt Game of the Year ist das Spiel auch echt nicht gut genug.
Ja, ich ja, das ist aber auch so eine Sache. Ich finde, diese Game of the Year Awards gehen ja auch viel nach Verkaufszahlen. So, und da sind natürlich diese Titel gut dabei. Und deswegen glaube ich auch schon von vornherein nicht, dass es Astrobot wird, weil Astrobot hat jetzt 1,5 Millionen oder 2,5 Millionen verkauft. Ich habe es jetzt nicht richtig im Kopf. Aber ja, jetzt.
Viel zu wenig.
Viel zu wenig, definitiv. So oder so. Und da kann ich mir schon vorstellen, vielleicht wird das gar nicht so. Aber vielleicht hat man auch ein bisschen was geändert. Denn der zweite Eintrag ist ja schon Balatro. Und ich hätte nie gedacht, dass so ein Spiel, was ja wirklich sehr Indie-like ist, sehr minimalistisch und sogar in der Speicherplatzgröße nur ein paar Kilobyte groß in der Originalversion, dann in den Game Awards auftaucht. Und ich finde das fantastisch. Also ich kann nur dazu sagen, toll, 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 dass so eine Spiele auch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Du hast das ja gespielt, ne?
Ja. Damals haben wir ja witzigerweise einen Podcast zusammen hier gemacht.
Ja.
Und da wurde mir ja Balatro empfohlen. Und da ich ja, ich bin ja ein absoluter Sucker für Deckbilder und für Roguelike. Mhm. Und das trifft ja beides. Und das Spiel war super.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass ich vielleicht Glück hatte oder dass ich vielleicht sehr clever gespielt habe. Ich war halt sehr schnell durch und hatte das Spiel dann halt, also ich habe sehr schnell den Endboss besiegt. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. so ein bisschen mehr Content hätte mir gefallen. Aber die Idee dahinter, also für die, die Balatro vielleicht so gar nicht kennen. Balatro müsst ihr euch vorstellen, stellt euch einfach vor, ihr habt ein Pokerblatt vor euch und euer Ziel ist es, halt mit diesem Pokerblatt möglichst viele Chips zu bekommen. Du bekommst halt für, du hast halt so ganz viele Karten in deiner Hand. Und wenn du dann halt Karten auf deiner Hand hast, mit denen du ein Full House bauen kannst, dann packst du diese raus und bekommst dann für das Full House dementsprechend Chips. Oder wenn du halt eine High-Card hast oder du hast ein einfaches Paar und so weiter und so fort. Das heißt, es wird mit den Pokerblättern halt gespielt und du musst die aus deiner Hand zusammenbauen. Und dann gibt's halt noch Joker, die du oben hast, die haben halt besondere Effekte, sodass du halt immer wieder kleine neue Karten dazu bekommst, dass halt besondere, dass halt einige, ich sag mal, Kombinationen mehr Chips geben. Und so baust du das halt immer mehr auf, bekommst stärkere Joker, sodass du dann vielleicht, keine Ahnung, du sagst zum Beispiel, hey, ich möchte diese Runde, ich möchte voll auf Two-Pair gehen und kannst halt im Laufe der Zeit dein Two-Pair aufleveln, sodass jedes Two-Pair, was du bekommst, halt mehr Chips und immer mehr Chips bekommst. Und wenn du Glück hast, dann flutscht das irgendwann, du kannst deine Karten neu ziehen, bekommst immer mehr Paare, kannst Kombos bauen. Und da gibt's dann, wie gesagt, ja, eine Bosse mehr oder weniger. Du musst halt immer eine gewisse Mindestanzahl an Chips musst du erreichen, um das jeweilige Level zu schaffen. Und das ist im Kern Balatro. Mhm. Es ist halt von der Optik her da, wie du schon sagst, eher minimalistisch gehalten, schön bunt, aber die Idee dahinter ist halt das, was zählt. Und deshalb ist es ganz nice, dass so ein Spiel halt hier berücksichtigt wird, ja.
Deswegen, also das ist halt auch ungewöhnlich, sage ich mal, weil sonst hast du bei den Game Awards, also vor allem in den ersten Jahren, ja immer die Titel, die AAA-Titel gesehen und die dann halt auch allseits bekannt waren. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend, dass man jetzt so ein Spiel mit drin hat. Aber Black Myth: Wukong, also ich sag's mal so, ich habe mir die Tests zu dem Spiel durchgelesen und so der allgemeine Eindruck, den ich davon bekommen habe, ist, und das hast du, glaube ich, auch schon mal bestätigt, dass das Spiel ja irgendwann sehr repetitiv wird, oder?
Repetitiv. Das Balancing, Hauer, ist irgendwann so ein bisschen weird. Mm. Und repetitiv ist es im Endeffekt deshalb, weil es halt sehr, sehr viele Bosse hat. Und teilweise gehst du halt von Boss zu Boss. Und es ist jetzt halt nicht so, dass du, wie man es halt aus den Souls-Games so kennt, dass du halt ein Gebiet durchläufst und dann hast du jetzt einen riesigen Sumpfabschnitt, wo du mehrere Shortcuts freischalten kannst, bevor du dann irgendwann zum Boss kommst und erlebst halt dieses Gebiet und guckst dich um. Das ist stellenweise bedingt so, aber im Großen und Ganzen geht es hier tatsächlich eher so ein bisschen um die Bosse und um die Action. Es ist halt mehr so ein bisschen Action-Adventure, als dass man es klassisch mit den Souls-Games vergleichen könnte. Mhm. Auch weil es hat halt kein Punishment für Tode. Also viele Elemente, also es ist noch nicht mal so richtig Souls-like, würde ich sagen, weil halt viele Elemente des selbstbestimmten Spielens halt hier fehlen, aber das macht ja nichts. Mhm. Es ist ein fantastisches Spiel und meiner Meinung nach zu Recht hier nominiert, weil es viele Dinge auf ein sehr hohes Level hebt. Also die Animation, die Boss-Animation, die Bosse an sich sind halt insanely gut. Mhm. Also das sind ganz viele Bosse, die sind so toll animiert, haben so tolle Movesets und machen für sich echt Spaß. Wie gesagt, das Einzige, was weird ist, ist das Balancing, weil einige Bosse dich halt komplett aus dem Leben schallern und von sonst wo graben. Und wenn du halt gerade einen Boss besiegt hast über 2 Stunden und weil du halt 50 krasse Attacken hast, die du erstmal lernen musst und dann gehst du halt ein Bildschirm weiter und da steht der Nächste, der dich kaputt macht. Oh, okay. Und das ist aber, wie gesagt, von der reinen Optik her, die Präsentation und auch wie flawless die Bosse halt im Gebiet da sind und keine Nebelwände davor haben, sondern halt dich dann, du gehst halt durch so ein Tor, du siehst halt hinten schon diesen Affen rumspringen und auf einmal, bam, springt er auf dich zu, der Bosskampf geht los. Das ist schon ziemlich cool. Also, ich fühle die Nominierung hier. Ob er es jetzt gewinnen muss, weiß man nicht, aber die Nominierung haut hin, weil es ist schon, es spielt auf hohem Niveau. Ob man es jetzt persönlich mag, dass es halt nur Bosse sind, das muss man dann für sich selber wissen. Aber wenn man halt Spaß daran hat, einfach viele geile Bosse hintereinander zu spielen, oder es hat ja auch Gebiete. Also teilweise läufst du auch eine Stunde durch ein Gebiet, bevor du dann weiterkommst. Aber ja, das ist ein tolles Spiel. Die Nominierung haut schon hin.
Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Dann haben wir noch Elden Ring. Und da war ich ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Ich meine, ja, der DLC und Elden Ring ist alles prima, aber es ist halt ein DLC. Und da ging ja viel Meinung durch die Foren und durch die Social-Media-Plattformen. Was ist jetzt dein Eindruck dazu? Ich meine, du kennst dich ja wenigstens damit ein bisschen aus. Ich kann dir nicht viel sagen dazu. Aber irgendwie hatten wir sowas schon mal? Ich kann mich nicht erinnern.
Nee, haben wir auch nochmal geguckt. By the way, kurzer Nachtrag. Mhm. Ich habe gerade gesehen, weil es mich interessiert hat, It Takes Two hatte damals halt die 1 Million relativ, also im Zeitraum des Launches geknackt.
Aha.
Es hat sich mittlerweile über 20 Millionen mal verkauft. Wow. Aber tatsächlich, was ich schon vermutet habe, sind die meisten Verkäufe nach den Game Awards tatsächlich passiert.
Okay,
sodass man halt, weil du meintest, ich glaube, It Takes Two hatte sich jetzt auch nicht so krass oft verkauft, bevor es dann eben nominiert oder halt sogar dann halt gewonnen hatte.
Mhm.
Also, weil der Vergleich halt kam. Es hatte sich damals wahrscheinlich mehr, ich kann jetzt keine monatlichen Zahlen aufrufen, ich glaube, es hatte sich bestimmt schon öfter verkauft als Astrobot, aber jetzt halt auch nicht so krass, weil die meisten, also der große Brocken von diesen 20 Millionen sind dann nach dem Sieg bei den Game Awards passiert, ja. Mit Glück passiert Astrobot dasselbe.
Ja, hoffentlich.
Ja, Elden Ring. Ich verstehe viele Seiten. Also ich glaube, hier haben wir halt das Problem, dass für viele das hier, glaube ich, eher eine Prinzipiendiskussion ist. Die eine Frage, die man sich halt stellen muss, und das ist die eigentlich einzige Frage, die man sich stellen muss, wie findet man es, dass DLCs nominiert werden? Weil ich glaube und ich hoffe, dass wir uns nicht darüber unterhalten müssen, dass der Shadow of the Erdtree DLC würdig wäre, nominiert zu werden. So, weil es ist unfassbar, was dieser DLC geballert hat. Es ist noch hübscher als das Grundgame. Die Bosse spielen auf einem noch höheren Niveau. Es hat mehr Content als die meisten Hauptgames, die heutzutage so rauskommen. Der Shadow of the Erdtree DLC ist der absolute Knaller. Das ist mit das Beste, was wir im Gaming aktuell zu bieten haben. Und das einzige Problem ist halt, dass es ein DLC ist. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur darüber unterhalten, wie finden wir es, dass ein DLC nominiert wurde. Es gab vorher noch nie ein DLC. Sie haben sogar ein Statement rausgehauen, dass sie hier so ein bisschen da jetzt offener für sein wollen. Und das heißt, es ist offiziell das erste Mal ein DLC nominiert. Du ist es halt auch einfach ein insane guter und würdiger DLC. Ich möchte mich hier aber tatsächlich noch nicht mal groß positionieren, weil ich bin halt riesiger Elden Ring Fan. Und selbst ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe Elden Ring auch nicht gevotet tatsächlich.
Ja.
Weil Elden Ring hat gewonnen. So, Elden Ring hatte sein Spotlight, Elden Ring hat den Award bekommen und ich weiß nicht, der DLC hätte es verdient zu gewinnen, aber muss es sein? Also ich habe Astrobot gevotet, weil es mein Game of the Year ist tatsächlich, weil der DLC, wenn ich jetzt meine krasseste Spielerfahrung des Jahres betiteln müsste, wäre es auch Shadow of the Erdtree, weil das Ding mir einfach so viel Freude bereitet hat, aber so als Spiel selbst wäre es für mich halt persönlich Astrobot. Also das macht die Diskussion so schwer, weißt du? Es gibt kein wirkliches Totschlagargument dafür, es gibt kein wirkliches Totschlagargument dagegen. Damit muss man für sich halt wissen, wie findet man, dass ein DLC nominiert wurde. Weil ich persönlich habe da noch einen Take. Wo ist der Unterschied zu Final Fantasy VII Rebirth? Der einzige Unterschied ist, dass man das Spiel alleine spielen kann. Aber sie haben hier quasi ein Spiel in mehrere Episoden erteilt und bringen jetzt halt das Spiel brockenweise episodentechnisch. Ist das jetzt so ein großer Unterschied? Einfach nur, weil sie das Spiel halt aufteilen und dann halt eine zweite Episode spielen von eigentlich einem und demselben Spiel. Ist das jetzt so ein großer Unterschied oder ist es halt einfach nicht auch nur die zweite Episode, also der erste DLC zu Final Fantasy VII? An sich, also ich persönlich sehe da jetzt nicht so den riesigen Unterschied. Das soll jetzt kein Bashing sein gegen Final Fantasy VII Rebirth. Ich habe es da noch nicht mal gespielt. Aber so einen riesigen Unterschied sehe ich da nicht. Der einzige Unterschied ist, du kannst Final Fantasy VII Rebirth alleine spielen. Und für Elden Ring Shadow of the Erdtree brauchst du das Hauptspiel. Aber auch Shadow of the Erdtree, du gehst ja in die Welt rein. Das heißt, du kannst im Endeffekt ja sogar das Spiel starten und den DLC separat vom Hauptspiel spielen. Nur, dass du es halt technisch brauchst. Also, da diskutiert man halt über Feinheiten. Und das macht jetzt die Diskussion so schwierig. Und deshalb feinden sich da im Moment so viele an, weil es halt mehr zu einer Prinzipienfrage wird. Wie stehst du denn dazu?
Also, ich sag's mal so. Wenn ein DLC rauskommt, dann ist es immer ein Bonus. So, und das Ding ist, ohne dieses Hauptspiel würde es den DLC gar nicht geben. Und nochmal, im Grunde genommen, ja, die meisten DLCs machen nochmal viele Sachen runder und so weiter und so fort. Aber da fehlt mir dann irgendwie ein bisschen die kreative Energie. Jetzt hast du natürlich gleich den Vergleich mit Final Fantasy VII Rebirth aufgemacht. Aber man muss auch dazu sagen, dass Final Fantasy VII Rebirth nochmal zwar dieselben Protagonisten hat, dieselbe Steuerung und so weiter und so fort, aber nochmal ein ganz anderer Schnack ist als der erste Teil. Weil der erste Teil war relativ linear, relativ schlauchig. Du hast halt hauptsächlich in Midgar gespielt. Und jetzt hast du halt ein komplett anderes Spiel, was natürlich eingefärbt ist durch die Final Fantasy Logik, sage ich mal. Aber es ist trotzdem ein neues Spiel, weil du halt noch mal ganz andere Sachen hast. Und auch der dritte Teil wird noch mal eine andere Nummer werden, weil du dann auch endlich mit dem Schiff unterwegs sein kannst und dann über die Open World fliegen kannst und so weiter. Ist natürlich immer ein schwieriger Vergleich, aber ich sag's mal so, Elden Ring, ich denke mal, ich habe keine Ahnung davon, aber ich frage dich jetzt einfach mal, das wird ja wahrscheinlich in der gleichen Welt spielen, oder?
Nee. Das ist eine komplett eigene Welt.
Okay.
Du hast eine komplett andere Map. Deshalb sag ich, du gehst halt im Hauptspiel an einen Punkt, besiegst einen Boss und dann wirst du halt teleportiert ins Schattenland. Ja. Das Schattenland ist lore-technisch halt getrennt. Nein, das ist eine komplett andere Map. Also es ist sogar im Endeffekt sogar noch eigenständiger als im Endeffekt Tears of the Kingdom, weil auch das wäre halt ein interessanter Vergleich. By the way, ich will das jetzt hier gar nicht so ernst nehmen mit Final Fantasy Rebirth. Natürlich ist es ein bisschen was anderes, weil es was anderes macht. Aber im Endeffekt haben sie halt hier ja trotzdem ein großes Hauptspiel dann halt getrennt und bringen es in mehreren Episoden, auch wenn es bestimmt fantastische Spiele sind und es einen Grund hat, dass sie es getrennt rausbringen, damit ich es auch selber gesagt habe, ne? Ich will da jetzt gar nicht so hart drauf, sondern nur so kleine Gedankenanstöße geben.
Mhm. Nee, und, ist richtig. Ja.
Genau, weil Breath of the Wild und Tears of the Kingdom wurde ja immer gescherzt, das ist ja nur ein DLC zu Breath of the Wild, ne? Weil es ist ja dieselbe Welt, die jetzt halt verändert wurde, du hast halt den Untergrund dazu bekommen und du hast die Himmelsinseln dazu bekommen. Und im Endeffekt ist Tears of the Kingdom für mich mehr DLC zu Breath of the Wild als Shadow of the Erdtree DLC ist zu Elden Ring.
Okay.
Weil Shadow of the Erdtree hat ein komplett eigenes Level-System. Das heißt, du kannst halt wirklich alles im Hauptspiel komplett ignorieren. Sie hätten Shadow of the Erdtree auch als separates Spiel rausbringen können. Es hätte funktioniert, weil die Geschichte, es wäre dann halt der zweite Teil gewesen, Elden Ring 2. Und es hätte geklappt. Und das ist halt dann der einzige Unterschied, deshalb ist es dieses Prinzipiending. Shadow of the Erdtree wäre absolut gerechtfertigt gewesen, ein eigenes Spiel daraus zu machen. Elden Ring 2, Shadow of the Erdtree. Und dann hätten wir die Diskussion hier nicht gehabt. Nun haben sie es halt als DLC gebracht. Und das ist halt der einzige Punkt, über den man, der dann halt so ein bisschen stört. Es ist eine eigene Welt. Es ist eine eigene Map, eigene Bosse. Es hat nichts aus dem Hauptgame, außer dass du Sachen aus dem Hauptgame mit rübernehmen kannst. Du kannst am Hauptgame spielen und deine Waffen und Rüstung einfach dann benutzen, um in den Schattenlanden weiterzuspielen. Du kannst hin und her wechseln. Aber du kannst auch komplett einfach direkt rübergehen und spielst dann halt das Shadow of the Erdtree für sich selbst. Und deshalb bin ich da hin und her gerissen. Ich verstehe die Nominierung und ich finde es an sich ja irgendwie schon toll. Aber das Einzige, was es halt ist, es heißt nicht Elden Ring 2, sondern es ist ein DLC. Und das ist,
Ja, okay, also es ist im Grunde genommen, wenn man jetzt mal, ja, es ist halt eine schwierige Sache. Also ein DLC basiert ja wirklich auf dem Spiel, was es vorgibt. Auch wenn es ein komplett neues Gebiet ist und so weiter und so fort. Du kannst ja halt einfach Sachen aus dem Hauptspiel nehmen und nochmal verwenden. Also sei es jetzt Animationen, Figuren, bla bla bla, was es nicht alles gibt. Aber ja, da muss man dann schon den Vergleich, also dann eher mit Breath of the Wild und TOTK aufmachen. Weil bei TOTK wurde ja auch vieles wiederverwendet. Und nicht nur die Overworld, die meine ich gar nicht mal, sondern halt auch wirklich auch viele Gegner und so weiter und so fort. Und da muss man dann natürlich schon so ein bisschen, da gebe ich dir nicht Unrecht. Es wird halt aber, es ist halt eine schwierige Sache, ne? Ich meine, theoretisch hätten sie es genauso wie viele andere Studios auch einfach ich sag mal, als Vollpreis wieder verkauft. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ist das ein Vollpreisspiel?
Also war schon fast Vollpreis. Ich glaube 40 Euro der DLC.
Ja, gut.
30?
Ja, aber 40 Euro ist ja nochmal ein Unterschied zu 70 oder 80 Euro, ne?
Ja.
Also von daher, ja, ich. Du machst da einen guten Punkt auf. Also ich würde mich jetzt auch generell gar nicht so drüber aufregen, weil, also ich habe hier noch gar nicht meinen Standpunkt erklärt, merke ich gerade, weil es ist halt auch so ein bisschen, ja, man kann es halt auch übertreiben, weißt du? Also es ist ja nicht so ein DLC wie, du darfst jetzt zum Beispiel hier Dredged, da habe ich ja die ganze Zeit auch gesagt, ich kaufe mir den einen DLC nicht, weil das eröffnet dir nur eine Box, die du im Hauptspiel, auf die du im Hauptspiel nicht zurückgreifen kannst und die du dann öffnen kannst. Und da habe ich gesagt, nö. Und der war jetzt halt kostenlos in diesem Package rein rechnerisch halt mit drin. Und da habe ich gesagt, ja komm, fuck it. Ja, dann nehme ich das halt mit. Es ist ja schon sehr viel Liebe und sehr viel Aufwand in das Ding gezogen. Und es wird ja meines Erachtens nach noch immer aktualisiert. Ne? Deswegen, ja, ich verstehe deinen Punkt. Und es ist halt wieder so ein Namensding. So. Es ist ein DLC.
Ja, genau.
Das ist genauso wie Remake und Remaster. Ne? Also das ist halt so, ne? Also, die Leute,
ja,
es ist halt schwierig, das auseinanderzuhalten. Ne?
Ja, und das macht die Diskussion, wie gesagt, um für mich den Bogen zu schließen, das macht die Diskussion so schwer, weil wir haben jetzt das erste Mal ein DLC, aber wir haben halt einen der besten DLC aller Zeiten, einen der umfangreichsten DLCs aller Zeiten, der jetzt halt nominiert wurde, der zu Recht, also der eine Nominierung rechtfertigen würde, und das einzige Problem ist, es heißt nicht Elden Ring 2, sondern es ist halt DLC. Und deshalb ist es erneut, ähnlich wie mit Politik oder Religion, eine Prinzipienfrage. Und da lässt sich dann irgendwann schwer diskutieren, weil der eine sagt halt, ich finde DLC-Nominierung doof, der andere sagt, ich finde es gut, aber wirklich Argumente?
Alter, ja. Argumente. Jetzt hör doch auf. Argumente. Also, nee, also da brauchen wir uns ja gar keine Gedanken drüber machen. Ne? Das ist ja, das wird eine Diskussion des Diskutierenswillens getroffen und deswegen, also ich finde es gar nicht schlimm, weil das ist halt auch wieder ein epochales Ding da mit dem Ganzen und deswegen bin ich da eigentlich relativ entspannt bei der Sache. Also sollen sie gewinnen, ne? Und meinetwegen.
Nee, Astrobot soll gewinnen.
Bitte?
Astrobot soll gewinnen.
Ich meine jetzt nur, ne? Ich glaube auch nicht, dass es gewinnen, weil ein TTK hat ja auch nicht gewonnen, weil nachdem BOTW gewonnen hat. Und ich glaube, das wird hier so dasselbe sein. Es ist einfach so eine Ehrung, sage ich mal, dass man heutzutage in DLCs auch so viel Liebe und Mühe reinstecken kann. Das würde ich jetzt einfach mal so unterschreiben. Dann haben wir noch Final Fantasy VII Rebirth. Meinetwegen, also zu Recht auf der Liste, auch wenn es auf der Standard PlayStation 5 immer noch unoptimiert ist in Sachen Bildschärfe und so, und das hätte die sein müssen, meines Erachtens nach, aber darum geht es ja bei den Game Awards leider nicht. Und dann haben wir noch Metaphor ReFantasio. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war irgendwas aus dem Persona-Universum.
Ja, da weiß ich leider auch nichts wirklich von. Nee. Das ist das einzige Spiel, wo ich gerade gar keine Ahnung von habe.
Ja. Und das ist eigentlich soweit ganz schön.
Aber ich viel davon gespielt tatsächlich, ist ja auch mal selten bei mir. Final Fantasy VII hat man ja einen guten Einblick von bekommen, wird ja zu Recht von allen Seiten hochgelobt. Ein grandioses Spiel, also deshalb mir im Endeffekt egal, wer gewinnt. Bellatro weiß ich jetzt nicht, ob es denselben Impact hat. Es würde mich jetzt nicht stören, aber ich würde der Astrobot viel mehr sehen tatsächlich vom ganzen Umfang, von der Kreativität her.
Ja.
Wie gesagt, wenn Elden Ring gewinnt, okay, gut, dann ist es so. Es ist halt unfassbar, was sie da geballert haben. Final Fantasy VII meinetwegen, die Fans feiern das ja nicht umsonst so hart ab. Metaphor kann ich nichts zu sagen, von daher bin ich da eigentlich wieder sehr entspannt unterwegs. Ja,
ja. Also,
was anderes hat mich viel mehr gestört.
Oh.
Ja, also wie gesagt, wolltest du noch auf die andere Nominierung gehen, die anderen Kategorien?
Nee, das wäre jetzt hier zu umfangreich. Also wir haben ein paar Nintendo, wir haben 6 Nominierungen für Nintendo-Spiele, unter anderem natürlich auch Zelda und so weiter und so fort. Ja. Aber nee, lass uns mal bei den aktuellen, also bei den Top-Titeln bleiben.
Also eine Sache, die ich schon echt fragwürdig finde. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt nicht gespielt. Mhm. Aber wenn ein Spiel aktuell seit Monaten überall das krasseste Meme ist, wie schlecht ein Spiel sein kann, wenn du überall Compilations siehst, wie verbuggt und wie schlecht die KI ist und wie absolut belanglos und schlecht und kacke das Spiel ist, muss dann ein Star Wars Outlaws nominiert sein? Also, ich habe mir gedacht, klar, ich habe es nicht gespielt, aber ab einem gewissen Punkt, wenn sich über ein Spiel so lustig gemacht wird und alle sich so über dieses Spiel auslassen und sich aufregen und zetern und so weiter, dann kann man sich vielleicht eine kleine Meinung bilden und vielleicht sagen, okay, das Spiel ist nix. Ich meine, ich habe die Videos gesehen, ich hab selber lachen müssen, ich habe selber gesehen, was da in dem Spiel abging. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesen Videos, weil das so unglaublich schlecht war, was da gemacht wurde in diesem Spiel. Ja. Warum muss denn sowas nominiert sein?
Das ist natürlich die Sache auch immer ein bisschen, wie ich finde, was der Hersteller daraus macht. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt als ganz einfaches Beispiel mal die GTA Trilogy. Da ist jetzt nach 3 Jahren der Patch rausgekommen, dass das Spiel endlich so weit bugfrei läuft, dass man es mit ruhigem Gewissen kaufen kann. Nachdem erstmal am Anfang ein paar Patches rausgekommen sind, nachdem Rockstar festgestellt hat, okay, Grove Street Games hat das Ding verkackt, haben sie es jetzt seit 3 Jahren denn mal geschafft, das Ganze auch noch zu fixen, also mit neuer Beleuchtung und Animationen wurden verbessert und so weiter und so fort. Du hast nicht mehr dieses Ding, dass zum Beispiel, wenn du eine Laterne umfährst oder so, dass sie einfach durch den Boden durchfällt, weil die Programmierer zu faul waren, das Objekt einfach in der Welt zu lassen und eine Physik zu berechnen und so weiter und so fort. Und das, obwohl das schon die Originalspiele auf der PlayStation 2 hatten. Und da sage ich dann, okay, Star Wars Outlaws kam in einem verbuggten Zustand raus. Und ja, das ist ja auch immer wieder witzig, sowas anzugucken. Aber sie haben ja auf jeden Fall nachgearbeitet. So, und
ja, aber es sind ja nicht nur die Bugs, ne? Es ist ja auch die belanglose, schlechte KI, dass das Spiel einfach in so vielen Punkten einfach keine Details hat, nicht ausgearbeitet wurde, dass die Dialoge, also es ist ja so viel mehr, was dieses Spiel an Problemen hat, als es einfach nur ein paar Bugs. Das ist ja genau wie Pokémon Legenden Arceus, ist ja auch nicht so schlimm gewesen wegen ein paar Bugs oder wegen der Grafik, sondern weil alles an allen anderen auch gemangelt hat und den Eindruck macht das Spiel hier ja auch. Also ich habe ja nur mehr Videos gesehen als lustige Bugs, sondern das Verhalten der, gerade der Vergleich zu den Star Wars Spielen davor war halt so krass, ne? Wie die Figuren sich verhalten, wie, also das war schrecklich, was ich da gesehen hatte im Video. Kann natürlich sein, dass das für die Videos dann überzogen wurde, aber wie gesagt, wenn halt eine gewisse Menge an Leuten sich über das Spiel lustig macht, dann hat das irgendwo vielleicht auch irgendwo seine Bewandtnis.
Ja, also es ist wirklich eine spezielle Sache, Star Wars Outlaws da mit reinzunehmen, aber naja, wir haben halt auch, ich sag's mal so, anderen Leuten fällt sicherlich sofort ein anderes Spiel ein, was eher auf der Liste gestanden hätte, was aber bitte auch in diesem Rahmen ist, dass man sagen kann, okay, es ist wirklich so ein Spiel, was dann auch auf den Game Awards erscheinen könnte. Ne? Nicht, dass man jetzt sagt, ey, ich habe hier mein Favoritenspiel, zum Beispiel Dredge oder so, und das hätte auf den Game Awards sein müssen, dies, das. Alles okay, aber ich sag mal, das hat ja trotzdem so ein Mindestmaß. Und wenn ich dann jetzt mal 2024 mit 2023 vergleiche, dann wird es halt schwierig, sage ich mal, da auch genug Nominierungen zu finden und irgendwie werden sie es wahrscheinlich gefüllt haben müssen. Oder Ubisoft hat einfach bezahlt, dass die Dinger zumindest nominiert sind. Ne? Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Das heißt ja nicht, dass das Spiel einen Preis gewinnen muss, aber Ubisoft muss ja gerade sehen, wie sie klarkommen. Und das ist ja sowieso so ein Thema, was uns sicherlich in den nächsten Roundups auch mal beschäftigen wird. Weil Ubisoft ist ja momentan wirklich am Arsch. Also die sind ja wirklich gerade richtig, richtig am Struggeln. Und deswegen mal schauen. Keine Ahnung, ich weiß manchmal nicht, wie diese Nominierungen zustande kommen. Weil ich manchmal so denke, weiß ich jetzt nicht. Also da bin ich schon sehr gespannt, was man da in Zukunft noch alles so Schönes aus dem Hut zaubern wird. Vielleicht kommen ja auch mal die ein oder anderen Sachen denn raus, weil du dann sagst, habe ich es doch gewusst. Aber das ist natürlich eine andere Sache. Ne?
Na gut.
Also von daher, ich gehe mal davon aus, dass es auch so ein bisschen ermangelt dieses Jahr. Ich meine, klar, ich bin auch froh, wenn nicht 5000 Spiele rauskommen, die ich gerne spielen würde und nicht kann, sondern nur die Hälfte und die ich nicht spielen kann, dann ist mein Gewissen ein bisschen ruhiger. Aber ja, das ist halt...
Ja. Mal gucken mit Ubisoft, ne, wie es da weitergeht. Vielleicht ein weiteres Entwicklerstudio, was sich ein bisschen in der viel zu teuren Welt verfangen hat und die Verkäufe dann nicht mehr so kommen. Mhm. Vielleicht wird ja das irgendwann demnächst aufgekauft. Das ist ja eh aktuell Trend. Hast du mitbekommen, dass PlayStation laut Gerüchten soll jetzt ja dran sein, dass hier diese Dachfirma zu kaufen, wo auch From Software zugehört. Dann könnte nämlich bald der ganze Dark Souls-Kram und sowas könnte dann bald PlayStation exklusiv sein.
Ja, das ist korrekt und das hat diese Dachfirma, die du gerade genannt hast, wo ich dir vorhin noch den Namen genannt habe, die mir gerade nicht einfällt, aber sogar schon bestätigt. Also
Ach, das ist schon bestätigt?
Ja, Sony ist da dran und ist gerade in Verhandlungen mit denen ebenfalls eine, also das ganze Ding zu kaufen. Und unter der Dachfirma, ich meine, klar, man kennt ja From Software und so weiter und so fort, aber da gehört ja noch so viel mehr dazu.
Kadokawa. Und
das ist schon, das wäre schon ein harter Deal, ne? Also da muss man mal sagen, also Sony, aber ich könnte mir auch vorstellen, warum Sony das macht. Und da will ich jetzt ganz kurz mal meine Theorie zu verlauten lassen, denn Sony hat ja sehr lange jetzt auf diese Kodokawa ist das übrigens. Jetzt ist es mir wieder
eingefallen. Ja, genau, ich ja gerade. Kodokawa, ja.
Kodokawa, genau. Kodokawa ist die große Dachfirma, die unter anderem From Software und viele andere Studios drunter hat. Aber sicherlich das, was man hauptsächlich gerade beachten wird, ist From Software. So, und die haben ja auch damals auf der PlayStation angefangen, ne, mit, wie ist das, Kings, nicht Kings Quest.
Kingsfield.
Du hast doch gespielt.
Kingsfield heißt
es. Kingsfield, genau. Ja. Und im Grunde genommen geht man dann wieder da zurück, wo man dann angefangen hat, sage ich mal. Aber natürlich wäre das mal wieder so ein Zug von Sony, weil die ja jetzt Ewigkeiten mit diesen Service-Games verkackt haben. So, und dann muss man jetzt natürlich sehen, wie bringt man das wieder auf die Beine. Auch der Präsident von Sony hat sich ja mittlerweile dazu geäußert und hat gesagt, nicht so gut gelaufen mit Concord. Und wir werden zwar Service-Games machen, aber diese ganze Jim Ryan-Strategie, das jetzt über Biegen und Brechen rauszustellen, dass wir Sony jetzt Service-Game-Publisher ist, die wird wohl wieder verworfen, die Strategie. Da habe ich erstmal ein Fass aufgemacht, ein positives und hab dann erstmal eine Cola getrunken, weil ich hab mir gedacht, ein Glück ist diese Scheiße jetzt erstmal zumindest in dem Hauptgeschäftsfeld von Sony PlayStation vorbei. So. Und jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass man sagt, dass man auf die Firmen zugeht und sagt, ey, hätte da nicht Bock, so für die PlayStation zu optimieren und das Ding dann, was weiß ich, 2 Jahre später auf den PC rauszubringen, wie es ja Sonys Strategie gerade ist. Und das hat Kodokawa jetzt mittlerweile bestätigt. Sony ist momentan in Verhandlungen. Und ja.
Ja, da sitzt ja noch mehr dran, ne? Also die Gruppe, es ist ja nicht nur From Software, sondern die haben 70%, gehört den From, Sony selbst hat ja auch schon 14% an From Software. Mhm. Der Rest gehört wohl irgendwie Tencent. Mhm. Sondern die haben auch sowas wie Spike Chunsoft, dieses Danganronpa, Dragon Ball Sparkling Zero und ich glaube das andere war Acquire. Die haben Octopath Traveler entwickelt und Mario & Luigi Brothership, was ich witzig finde.
Ja, leider ist ja Brothership wohl auch so ein bisschen, in der Mitte verfallen in Sachen Bewertung. Aber gut, ist ja natürlich nochmal eine andere Angelegenheit. Aber das ist halt eine spannende Sache, ne? Also da muss man dann wirklich mal sagen, das wäre ein Riesendeal. Aber ich denke mal, das ist halt auch so eine Sache, Sony sagt sich jetzt einfach, wisst ihr was, Microsoft hat Activision übernommen, Microsoft hat Bethesda übernommen und jetzt wollen wir halt auch einen der fetten Studios. Und da kann man natürlich nur hoffen, dass trotz der Kodokawa-Übernahme halt From Software nicht irgendwann anfängt und hat gesagt, boah, machen wir jetzt nur so halbgare Sachen. Glaube ich nicht. Aber es kann ja immer passieren. Ne?
Ja, wenn sie halt besessen werden, dann. Ich glaube, da geht es aber auch viel um Anime-Lizenzen, habe ich gerade nebenbei gelesen. Diese Gruppe Kodokawa, die haben wohl, da geht es sehr, sehr viel um Anime-Lizenzen. Aber der große Brocken ist natürlich From Software. Ich meine, sie kaufen damit eins der besten Entwicklerstudios unserer Zeit und das seit vielen, vielen Jahren. Die ballern ja und die ballern auf höchstem Niveau. Und sowas dann zu besitzen, das ist schon geil. Vielleicht, ich hoffe natürlich so ein bisschen, dass dadurch dann vielleicht diese komischen Probleme mit der Bloodborne-Lizenz gelöst werden und vielleicht endlich mal ein Remaster von Bloodborne erscheinen kann. Ein offizielles. Aber ansonsten, ja, bin ich mal gespannt, was das dann genau bedeuten würde.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Es ist halt auch wirklich so eine Sache, wo ich sage, es ist Sonys Strategie einfach so, und die gehen halt ihren klassischen Weg, ne?
Ja.
Und ich habe den Eindruck, das wird sich in Zukunft auf dem Konsolenfeld in komplett andere Lager aufteilen. Ich meine, Nintendo macht sowieso ihr eigenes Ding und die haben ja schon immer gesagt, ah, weißt du was, ist uns eigentlich völlig egal, ob die anderen stärkere Hardware haben oder sonst was, wir machen einfach nicht mehr mit. So, und dann hat Sony gesagt, ja gut, dann machen wir unsere alte Strategie, also bleiben exklusiv. Und Microsoft, da hätten wir jetzt auch noch ein Thema zu besprechen, denn Microsoft wird jetzt oder hat jetzt die letzten Tage über Phil Spencer nochmal bestätigen lassen, dass das Konsolengeschäft nicht mehr das Wichtigste ist in Sachen Xbox. Es wird neue Hardware kommen, unter anderem zum Beispiel ein Xbox Handheld, was ich sehr spannend finde, aber der wird wohl noch einige Jahre dauern. Aber der Fokus der Xbox-Marke ist nicht mehr die Xbox. So, und ich glaube auch nicht, dass man das leichtfertig tut, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe schon davon aus, dass man die Xbox Series nicht umsonst Xbox Series genannt hat. Da hatte man wahrscheinlich noch mal mehr vor, sage ich mal. Und das ist eine spannende Sache, wie ich finde, denn so langsam zerstreut sich dieser gesamte Konsolenmarkt in verschiedene Richtungen und jeder macht so sein eigenes Fass auf. Sony bleibt halt sehr klassisch. Die bringen halt ihre besten Versionen der PlayStation alle paar Jahre raus und kaufen weiterhin die Spielehersteller, diese Exklusivverträge. Und die gibt es jetzt halt nicht mehr. Und jetzt muss man halt sehen, welche Strategie wird sich auf Dauer durchsetzen, weil der Phil Spencer auch in dem Interview gesagt hat, ja, wir werden noch mehr Geräte ansteuern. Ne? Also es gibt ja jetzt mittlerweile Cloud-Streaming über den Amazon Fire TV-Stick. Und so weiter und so fort. Und das ist halt wirklich.
Ja, Game Pass halt, PC, ne?
Ja.
Ja, Xbox Handheld, ja, cool. Freut mich für die, die sich freuen. Ja, für mich ist das gleiche wie mit der Xbox. Also keine Spiele, die mich interessieren. Deshalb interessiert mich auch nicht der Handheld. Es wäre cool zu sehen, was sie da so machen, ob da irgendwelche neuen Ideen oder Innovationen irgendwie gleichzeitig mit hervorgebracht werden. Aber so im ersten Moment interessiert er mich halt nicht, weil mich halt aber auch die Marke Xbox nicht interessiert. Außer das Ding hat halt jetzt durch Game Pass dann so viele Spiele, aber ich meine, der Game Pass bietet mir im Moment halt auch nicht wirklich viel. Mir reicht halt das, was ich von Nintendo habe oder was ich auf PlayStation habe. Deshalb brauche ich das irgendwie persönlich nicht. Aber es gibt bestimmt viele, die sich drüber freuen. Und ja, sobald das Ding mal vorgestellt wird oder was das vielleicht für geile technische Innovationen hat, ist natürlich dann weiterhin interessant, ja.
Ja. Ja, und vor allem, wie wird das mit der Preisentwicklung werden? Das interessiert mich viel mehr, weil wenn jeder sein eigenes Bier macht, dann darf er sich natürlich auch mit neuer Konkurrenz anlegen. Und Nintendo wird sich in Zukunft mit den PC-Handhelds anlegen und zwar nicht nur mit einem PC-Handheld à la Steam Deck, sondern halt mit der Mehrheit, sage ich mal. Weil die natürlich jetzt sehen müssen, wer hat das bessere Konzept. Ne? Und natürlich, Software überzeugt immer. Aber was willst du machen, wenn du quasi auf so einem PC-Handheld alles spielen kannst? Also ich meine, damit Steam hast du sowieso schon die größte Bibliothek, außer die Spiele, die jetzt nicht von der USK eingestuft wurden. Die wurden ja jetzt gestrichen von Steam. Ich fühle mich wie im Jahr 1999 mittlerweile, aber gut, wegen der Jugendprüfung. Aber theoretisch hast du alles auf Steam verfügbar. Und auf Steam hast du auch verfügbar Emulatoren. So.
Ja.
Und da sagt natürlich der geneigte High-End-PC-Handheld-Gamer, bevor ich das auf der Switch spiele in 720p, irgendwo werde ich die ROM schon herbekommen. Und ja, das ist nicht der offizielle Weg und nicht die offizielle Konkurrenz, aber das ist ja den Spielern scheißegal. Und da wird sich Nintendo behaupten müssen. Bei Microsoft sehe ich es eher so, dass sie sich jetzt eine neue Konkurrenz rausgesucht haben, andere Cloud-Anbieter und so weiter und so fort, weil Microsoft ja jetzt sagt, okay, wir setzen das Ding hier voll auf Cloud und ihr könnt eure Hardware kaufen, wenn ihr wollt, aber ihr müsst nicht. Und bei Sony ist es halt weiterhin der PC-Markt auch, der High-End-PC-Markt, weil wir jetzt eine PlayStation haben, die schon sehr nah an den Preis des PCs rankommt. Und so hat sich jeder so ein bisschen seine eigene Konkurrenz aufgemacht, die durchaus spannende Züge annehmen wird. Und du siehst auch, dass Sony mit diesem PC-Markt konkurrieren will, denn Service-Games sind ja eher so eine PC-Nische gewesen. Und Sony hat es jetzt mit der PlayStation-Marke einfach mal probiert. Geil ist aber anders. So, und wenn Sony da nicht hinterherkommt, dann wird es halt eine spannende Angelegenheit werden, behaupte ich mal.
Ja, es ist generell, wir haben ja schon mal drüber gesprochen hier, Gaming-Markt, Zusammenbruch, neue Gaming-Kriege und sowas. Das ist, es wird halt mit so viel Geldern hantiert heutzutage, ne? So viel Investitionen, weil Spiele so teuer geworden sind, weil die Leute ja keinen Bock mehr haben zu optimieren und sowas, viel zu groß. Alles so aufgeblasen. Die ganze Bubble ist so aufgeblasen irgendwie. Und deshalb ist, gefühlt sich das heutzutage irgendwie, die spielen alle so mit dem Feuer. Und also so fühlt sich das an. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie sich das demnächst entwickelt. Ob sie das immer weiter aufblasen, weil es immer weiter nach vorne gehen muss, Wachstum sein muss und so. Und das Ganze dann mal irgendwann in sich zusammenfällt. Oder ob da halt jetzt jeder irgendwie so seinen eigenen Weg findet. Ne?
Ja, also Phil Spencer sagt in seinem Interview halt auch, der Konsolenmarkt wächst nicht mehr. Also der klassische sozusagen. Wir bringen eine Konsole raus und die verkauft sich dann hoffentlich öfter als der Vorgänger oder zumindest so gut, dass wir es mit Software und Controller und Zubehör und so weiter und so fort wieder ausgleichen können. Das ist okay. Kann ich verstehen. So. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich davon ausgehe, dass jeder der Hersteller jetzt versucht, ein alternatives Feld zu finden. Das sehen wir ja gerade bei Nintendo auch. Die natürlich wieder auf eine spielerische Art und Weise mit dem Alamo und ja, ein bisschen Ökosystem außerhalb der Konsole an sich. Das sehen wir halt bei Xbox, die schon jetzt mittlerweile seit Jahren auch mit dem Game Pass versuchen, auf den PC zu kommen. Und bei PlayStation sehen wir es sowieso, weil die sagen sich, ja, wenn wir keine High-End-Konkurrenz mehr haben, dann fischen wir doch bei den Leuten rum, die dann auch wirklich High-End-Gamer sind. Und das auch vom Preis her. Und das stellt sich auch raus, die PlayStation 5 verkauft sich, also die Pro verkauft sich schon jetzt besser als die PlayStation 4 Pro. Manchmal ist der Preis ja auch ein Marketing-Argument. Ne? Also du sagst ja auch immer, ja, ey, ich habe hier, was weiß ich, ein Smartphone für 1.500 Euro in der Hand oder ich habe ein Smartphone für 400 Euro in der Hand. Trotzdem, unterbewusst denkst du dir immer, du hast ja jetzt was Höherwertigeres in der Hand. Aber vielleicht muss das ja gar nicht mal so sein, weil es ja mittlerweile auch Smartphones für 400, 500 Euro gibt, die auch mit den ähnlichen Materialien arbeiten und so weiter und so fort. Aber der Preis lässt ja so ein bisschen mitschweben, okay, das ist jetzt was Höherwertigeres als der andere hat. Oder
viel, yeah,
ne? So eine Sachen zum Beispiel. Und ja, mittlerweile kann man auch auf diese Schiene gehen, weil, ich sag's mal so, es war ein Skandal, dass Konsolen mal über 400 Euro gekostet haben. Ich weiß noch, wo Xbox One und PlayStation 4 damals rauskamen, da hieß es 400 Euro, dann ist Cap. Das war so die allgemeine Meinung im Internet. Und dann kam ja die Xbox One mit 500 Euro wegen der Kamera, jetzt setzt mir nicht ein, aber wegen der Bewegungssteuerung und so weiter und so fort, Kinect. Und,
Kinect, ja.
Und die hat 499 Euro gekostet. Und da haben die Leute gesagt, nö, das ist mir 100 Euro zu teuer für eine Konsole. Und damit hatte man ja Konsolen so ein bisschen eingegliedert in Sachen Preis. Und jetzt mittlerweile verkauft sich die PlayStation 5 für $699 oder 799 Euro. Und Sony sagt, ja, verkauft sich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon mal besser als die PlayStation 4 Pro. Obwohl die damals nur 100 Euro Aufschlag gekostet hat und nur 100 Euro und diese 100 Euro waren bereits so eingepreist, dass es der alte Preis war der PlayStation 4. Also die PlayStation 4 kam für 399 auf den Markt, wurde in der Zeit auf 299 gesenkt und die Pro kam dann halt für 399 wieder auf den Markt. Und da sieht man halt, die Preisgestaltung ist halt nicht alles. Ne? Es muss nicht immer billig, billig, billig sein. Und da bin ich wirklich schon gespannt, wo es denn auch, welche Reise wir mit der PlayStation 6 antreten werden. Ja, also ich gehe jetzt mal mindestens vom Preis von 799 Euro aus. So. Und das wird eine sehr spannende Sache werden. Also da, wie sich Konsolenmarkt ändert sich momentan so rapide wie nie. Also das kann man dazu sagen.
Das stimmt. Mal gucken, wie es weitergeht, ne?
Ja.
Tja.
Ja. Also auf jeden Fall geht es damit weiter.
Ja, so findet jeder seinen Weg, ne? Der eine kauft da, der andere kauft hier. Der eine kauft From Software. Ja. Aber hier habe ich ja Demon's Souls gespielt, ne? Habe ich völlig vergessen zu erwähnen. Das ist Original Demon's Souls hier für PlayStation 3. Das war frickelig, ne? Die PlayStation 3, die ist ja so super schwer abzugreifen, wegen diesem alten Signalcode. Ich weiß nicht genau warum, ich bin technisch ja nicht so versiert, ne? Mhm. Aber das war voll anstrengend, die PlayStation 3 hier irgendwie. Also es wäre schon echt praktischer gewesen, wenn ich das Spiel einfach auf der PlayStation 5 nativ hätte spielen können. Ne?
Ja, das wäre schön. Und könnte eventuell auch kommen. Denn laut diversen Quellen im Internet ist gerade die Gerüchteküche am Brodeln, dass wir trotz der komplexen Architektur der PlayStation 3 wohl bald eine native Emulation auf der PlayStation 5 bekommen werden. Warum jetzt native Emulation? Das klingt ja ein bisschen komisch, weil nativ ungleich Emulation. Weil es sein kann, dass ihr dann eure bestehenden CDs oder vielleicht auch nur Downloads, das steht natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht fest, oder vielleicht müsst ihr die dann nochmal bezahlen. Ich meine, wir haben es durch Nintendo gelernt, ne?
Ja, ja.
Dass man dann PlayStation 3-Spiele direkt auf der PlayStation 5 spielen kann, ohne Cloud-Streaming oder ähnliches. Und das wäre natürlich eine geile Sache. Ich habe auch vor kurzem festgestellt, dass man im Menü zum Beispiel der PlayStation 5, wenn man da im PlayStation Plus Premium Menü ist, da steht nur PS3. Da steht nichts von Cloud Gaming. Ne? Also das heißt, die Leute, die sich damit nicht auskennen und sich vielleicht auch die Texte dann im Hauptmenü des jeweiligen Spieles nicht durchlesen, die werden wahrscheinlich denken, irgendwie habe ich das anders in Erinnerung. Ja, weil es halt einfach gestreamt wird. Und jetzt ist es halt so, dass eventuell da eine PlayStation 3-Kompatibilität dazukommt, was natürlich sehr geil wäre, weil wenn man die PlayStation 3-Kompatibilität hinbekommt auf einer PlayStation 5, dann sind PlayStation 2 und 1 gar nicht mehr so weit entfernt. Und vielleicht, nur vielleicht, will ja Sony mit der PlayStation 5 eine Konsole für alle PlayStation-Generationen machen. Vielleicht auch wegen diesem 30th Anniversary jetzt. Was toll wäre. Ich glaube nur, geil, dass halt das Blu-ray-Laufwerk der PlayStation 5 keine CDs mehr lesen kann. Weil da bräuchte man dann wieder einen anderen Laser. Aber ansonsten wäre das schon geil, wenn man da noch DVDs reinschiebt oder so von der PlayStation 2. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass es so ein Kaufprodukt wird. Also, dass man sagt, okay, ich kann jetzt PlayStation 3 Spiele im PlayStation Store runterladen. Aber
ich meine, auch gut. Also, Das ist natürlich, man darf ja nicht nur an die denken, die dann halt sagen, oh, ich habe aber die Spiele hier, das ist ja kacke, dass ich sie nochmal kaufen muss. Mhm. Ja, ist doof, aber gleichermaßen ermöglicht das ja doch vielen Leuten jetzt endlich Spiele von damals halt nachzuholen auf der PlayStation. Man darf ja hier nicht immer von denen ausgehen, die von PlayStation 1 an alle Spiele gezockt haben und in der Sammlung stehen haben, sondern halt auch Leute, die mit PlayStation 4 oder 5 eingestiegen sind, die Konsole toll finden und sich dann darüber freuen, dass jetzt ein Mehrangebot an alten Spielen da ist, die sie nachholen können.
Ne? Das ist halt gerade. Ich finde es auch toll und vor allem, dass man nicht an eine Cloud gebunden ist, aber das ist ja so eine persönliche Präferenz. Ich glaube, die meisten wird es mittlerweile nicht mehr interessieren, weil die sitzen sowieso zu Hause an ihrer PlayStation und in der Hoffnung, dass sie nicht am WLAN hängt, sondern halt an der Strippe. Aber ja, ich hoffe jetzt einfach, dass man wirklich dann auch diesen Trend wieder ein bisschen verfolgt, auch wegen der Spielepräservation. Also, dass man einfach sagt, ich möchte auch ein paar Jahren das noch spielen können. Ne?
Ja.
Und da gibt es ja momentan auch eine Menge Stress, also dass sie, jetzt wird der Ubisoft verklagt wegen die Abschaltung von The Crew. Ich meine, es hat kaum noch einer gespielt, aber die Leute sehen es halt einfach nicht ein, dass sie für ein Spiel bezahlt haben, wo Ubisoft dann einfach sagt, ja, stellen wir jetzt ab. Und das finde ich eine gute Sache, aber auf Dauer wird es wahrscheinlich auch nicht mehr verhinderbar sein. Und irgendein US-Kongress, oh, da müsste ich jetzt lügen. Das wäre jetzt so halbe Wahrheit. Aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass in den USA jetzt sogar schon abgelehnt wurde, Spiele wirklich aktiv einzusammeln und ins Regal zu stellen, quasi. So wie es ja bei vielen Büchern gemacht wird oder bei fast allen Büchern. Aber ja, spannende Sache auf jeden Fall, wie sich das entwickeln wird. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, aber dann will ich auch die Disc reinschieben können.
Ne? Was heißt einzusammeln und ins Regal zu stellen?
Also, ich weiß von Leuten, die hier zum Beispiel in Deutschland Bücher geschrieben haben, egal ob das jetzt irgendein Quatsch ist oder ein richtig ernst gemeinter Roman oder vielleicht auch ein Bestseller, ist egal was. Es muss wohl für die Verwahrung ein Exemplar bereitgestellt werden, für so eine Sammelbibliothek. Ist jetzt aber auch nur aus dem Verstand gegriffen. Und sowas wird halt für Spiele nicht gemacht.
Okay.
Und das soll auch so bleiben, dass es nicht gemacht wird. Und das ist ein bisschen, ja, es ist halt wieder so, Spiele sind Kunst, aber irgendwie doch nicht. Und irgendwie habe ich ganz oft den Eindruck, dass Spiele immer noch in die Ecke so, naja, das ist doch nur unterhaltungswert und was für Kinder gedrückt wird, weißt du? Mhm. Das wird halt nicht so ernst genommen wie jetzt ein Buchmedium oder sonst was oder vielleicht auch Filme, sondern Spiele sind immer noch so ein bisschen, ich habe erst vor kurzem Leute wieder mal hören, also es gab einen ZDF-Moderator.
Ja.
Und der hat gesagt, ja, er ist verwundert, dass so viele Leute im höheren Alter noch Spiele spielen. Weil ich dann dachte, Alter, dieses Ding, dass jemand...
Ja, da hat jemand eine Ahnung.
Ja, genau, dass jemand mit 30 keine Videospiele mehr spielt, weil er ja dann erwachsen ist. Alter, ich kann es nicht mehr hören. Vor allem, wenn du mal die größeren Magazine im Internet anguckst, Digital Foundry, GameStar, bla bla bla, guck dir die Redakteure doch da mal an. Da sind die wenigsten unter 20 oder unter 25, ne?
ZDF, was soll man sagen?
Ja, also, es ist, deren
Zielgruppe, die sind doch auch alle schon in Formaldehyd eingelegt.
Ja, es ist halt so wirklich so eine Sache. Ah, nee, ich finde es so.
Ja, den Spielen wird nicht derselbe historische Wert zugeschrieben, ne?
Nee, überhaupt nicht, weil es halt als Unterhaltungsmedium angefangen hat in den 70ern, 80ern und bis heute immer noch nicht in der Kunstszene angekommen ist. Aber wenn du bedenkst, dass alleine Texturen, dass Figuren, irgendwas, muss ja alles designt und künstlerisch erdacht werden, abseits mal jetzt von dem KI-Trend, dann hört es ja bei mir auch so ein bisschen auf. Weißt du, dann wird es halt schwierig. So.
Ja.
Und
ja, okay, das ist jetzt eine Äußerung von einem ZDF-Moderator. Ich weiß nicht, also, ich glaube, da ist schon viel Umdenken passiert, aber gewissen Menschen, die halt in der Steinzeit gedanklich festhängen, kannst du auch nicht helfen.
Ne? Nee, das, da hört es dann auch auf. Und ich sag mal, irgendwann erledigt sich das Problem von alleine. Aber ja. Naja, es wird immer Gegenstimmen geben und das haben wir ja auch im sozialen Netzen sowieso jeden Tag. Aber kommen wir mal noch zu einem, jetzt kommen wir noch zu zwei Nintendo-Themen. Die haben wir heute extra mal ein bisschen ans Ende geschoben, weil wir uns dachten, es ist sehr Nintendo-lastig manchmal bei uns. Aber trotzdem wollen wir es nicht ganz auslassen. Kommen wir erstmal zu einer positiven Meldung. Ach, was für eine super Überleitung wieder, aber egal. Eiji Aonuma hat ja vor ein paar Jahren mal geäußert, ja, die neue Zelda-Formel ist jetzt like TOTK und BOTW. Das ist der neue Standard, dies, das, ananas. Und schon damals habe ich mich gefragt, warum macht es man denn nicht so wie bei Mario? Da gibt es ja auch zwei Hauptserien, einmal die 2D-Spiele und einmal die 3D-Spiele. Und genau, das passiert jetzt. Eiji Aonuma hat sich nämlich jetzt dann nochmal zu dem Ganzen geäußert, nachdem man Tears of the Kingdom, Echoes of Wisdom auf den Markt gebracht hat. Und das Spiel scheint sich durchaus gut zu verkaufen. In den letzten Quartalzahlen hat es schon die 2 Millionen Stück geknackt und ist damit jetzt schon erfolgreicher als ein Astrobot. Meines Erachtens nach hätte es genau andersrum sein müssen, aber gut. Ja. Das ist ja eine andere Sache und er sieht, okay, die Leute haben durchaus noch das Interesse an den klassischen Zelda-Spielmechaniken.
Ja, natürlich haben wir das. Mei, das ist doch keine Überraschung.
Nee, aber die haben ja auch zu wenig Mini-NES hergestellt, weil konnte man ja nicht ahnen.
Ja.
Ja.
Natürlich haben wir Bock auf klassische, natürlich haben wir Bock auf 2D-Zelda.
Mhm.
Und die hab ich damals doch schon gesagt. Ich habe damals gesagt, das weiß ich noch, dass jetzt, oh ja, die neue Formel ist jetzt und alle haben sie geschrien und gejammert. Ich so, warte, bleib doch mal entspannt. Mhm. Es heißt doch jetzt nicht, dass es nur noch das geben wird. Also Nintendo macht so viel mit der Marke. Das kann doch durchaus sein, dass wir da mehrere Sachen parallel bekommen. Das habe ich damals schon gesagt, als dieser große Aufschrei kam. Nur noch die neue Formel.
Ja, genau. Und das war ja von vornherein, habe ich auch so gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Nintendo erzählt ja viel, wenn der Tag lang ist. Siehe damals, also das berühmteste Beispiel ist ja immer noch die Behauptung, dass niemals ein neuer 3DS auf den Markt kommen wird. Ja, Bullshit, 3 Monate später kam denn der New 3DS. Aber hey, so ist es denn halt. Und was Nintendo sagt und was sie am Ende machen, ist ja sowieso, ja, ich sag mal, Quatsch. So, und
das war ein kleiner witziger Einwurf zwischendurch, muss auch mal sein. Ich habe gerade mich gestreckt, ne? Mhm. Und ich hier der linke auch gerade. Mein rechter Arm hat gerade so hart geknackt, Alter, ich bin so alt geworden, ne? Also wirklich, der erstmal so krisch und dann so dann habe ich den noch ein bisschen gedreht und dann richtig so ich so Alter.
Mann, Tim, ey, das habe ich schon seit Jahren. Ich stehe morgens auf und knack mich erstmal komplett durch. Ich weiß gar nicht, was jetzt, wo ist denn deine Sorge, mein Gott?
Das war so toll. Ich weiß nicht, vielleicht hat man es sogar im Mikrofon gehört. Ich wusste nicht, dass nur durch Strecken, dass man einen Arm so doll knacken kann, ey, oh Mann.
Ja. Nee. Über den Punkt bin ich schon lange hinaus. Ich warte ja nur, bis denn der Abgesang kommt. Nee, Quatsch, aber das ist, ja. Das kenne ich und zwar schon seit Jahren. Ich habe jetzt, komm mal in mein Alter mit den täglichen Nackenschmerzen und so ein Scheiß.
Ja, merke ich auch schon so langsam. Ja. Ach, die 40 kommen ja bei mir näher. Ja. Nee, wollte ich nur mal kurz, muss ich gerade selber schmunzeln, weil ich hier so saß und auf einmal so, ich so, Alter, beruhig dich.
Gewöhn dich dran. Ja. So, jedenfalls, wo wir gerade bei zwei alten 2D-Zeldas sind, passt das ja aber auch ganz gut. Jedenfalls will Nintendo das jetzt auch weiter verfolgen. Es wird wieder offiziell 2D-Zeldas geben. Das ist gut so, weil ich sage mal so kann man auch verschiedene Teams so ein bisschen mit Sachen beschäftigen, wo ich sage, okay, man merkt halt, die AAA-Produktion, die werden immer länger und immer teurer. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch eine strategische Ausrichtung seitens Nintendo und natürlich auch vieler anderer Hersteller ist, die einfach sagen, ja, bevor wir jetzt wieder 6 Jahre kein Zelda-Spiel bringen, wobei kam Link's Awakening nach Zelda? Nach BOTW?
Link's Awakening kam davor.
Aber nach BOTW.
Nach BOTW, ja.
Ja, genau, BOTW
ja, klar, war ja BOTW war ja, Launch-Titel, das ja, ist ja, nicht,
ja. Klar. Aber jedenfalls denke ich mal, will man auch diese Strategie so ein bisschen fahren, dass man auch mehr so dieses Double-A weiterhin bedienen wird. Also ich finde auch, wenn du ein 3D-Mario hast, guck mal, Odyssey ist jetzt auch 7 Jahre her. Und man merkt halt, dass die 3D-Titel, die High-Polish-Titel halt lange, lange dauern.
Ja.
Und ich gehe mal fest davon aus, dass man genau diesen Punkt jetzt verfolgen wird, dass man nochmal diese Zwischenmarken hat, sage ich mal, oder diese Zwischenspiele, die aber quasi im selben Franchise stattfinden, um dann sagen zu können, hey, ihr hattet doch jetzt immer ein Zelda und wir bringen da jetzt wieder was raus, was hundertprozentig funktionieren wird. Das wird wahrscheinlich eher die Strategie dahinter sein, weil AAA halt immer aufwendiger ist und die Spielehersteller wirklich umdenken müssen und nicht immer so hart drauf warten jedes Mal, bis da wirklich mal wieder was auf den Markt kommt, weil das kann sich, glaube ich, kein Spielhersteller leisten heutzutage. Hm. Das wird, finde ich gut, ist eine gute Entscheidung.
Ja, ich meine, es kam ja auch ein Link Between Worlds zwischendurch, ne? Mhm. Dann das Remake von Link's Awakening, jetzt Echoes of Wisdom. Also sie waren ja an sich nie wirklich groß weg.
Ja.
Die 2D-Zeldas. Aber es ist halt trotzdem schön zu hören, dass es weitere gibt. Das ist jetzt für mich aber auch keine Überraschung.
Nee, war es jetzt für mich auch nicht. Also es war mir von vornherein klar, aber natürlich, also du kannst ja auch nicht einfach, wenn du jetzt mit BOTW und TOTK so vorgelegt hast, kannst du ja nicht das nächste 3D-Zelda vielleicht mit einer neuen Ausrichtung, aber dann kannst du es auch nicht wieder super schmal machen. Also dann wird es halt knapp. Ne? Dann
ja, außer du gehst halt in eine andere Formel. Ne? Also außer du sagst halt, wir gehen den klassischen Weg, aber wollen sie ja nicht. Von daher, das wird schon seine Zeit dauern, ja.
Genau.
Da ist schon gut, dass zwischendurch 2D-Futter kommt, weil ganz im Ernst, ansonsten sage ich auch, ich verklag Nintendo wegen unterlassener Gaming-Leistung, weil irgendwo reicht es dann halt auch, wenn solange die Marke nicht gefüttert wird, und verklagen ist ja sowieso der aktuelle Trend.
Ja, na klar, du musst immer verklagen und bei Nintendo sowieso, aber dieses Mal ist es halt wieder so ein Ding, wo ich dann so langsam denke, so jetzt wird es langsam brenzlig, weil
wieso, was war, erzähl?
Auf den einen Punkt verstehen, warum Nintendo das gemacht hat. Ich kann auf der anderen Seite aber auch sagen, theoretisch steche ich in dieselbe Kategorie. Nintendo hat nämlich jetzt einen Streamer verklagt. Und
wen? Warum?
Jetzt denke ich mir so, ich weiß nicht, hast du von der Story was gehört?
Nee, gar nicht tatsächlich.
Okay. Jedenfalls geht es um den Streamer Every Game Guru. Und sagen wir es mal so, der ist, also ich gehe davon aus, dass er ein Idiot ist, weil ich sag mal, mit Nintendo legt man sich ja nun mal nicht an, und ich sag mal, so leichte Überschreitung, was weiß ich, wenn du ein Spiel auf dem Emulator spielst oder was weiß ich, ja, okay, da wird Nintendo dann sagen, du, aber da wird wahrscheinlich noch kein Anwalt gezückt. So. Jetzt ist es aber so, dass dieser Streamer viele Spiele, die er auch aus irgendwelchen Datenbanken oder sonst was oder dies oder das oder jenes, die wir jetzt hier nicht genau erläutern werden, Spiele gestreamt haben, die noch nicht auf dem Markt waren, und das 2 Wochen vor Release. Jetzt hat Nintendo gesagt, lass das. Wir wollen das nicht. Okay, verständlich. Und haben den abgemahnt. Und der hat einfach gesagt, naja gut, wenn ihr hier meinen Twitch-Account zum Beispiel schließt, das hat nämlich Nintendo dann geschafft, dann mal ja war 9. Und der Typ hat wohl auch bei Nintendo angerufen und hat gesagt, ey, ihr Idioten und bla bla bla. Also er hat sie auch noch aktiv provoziert. Und da denke ich mir so, okay, was stimmt mit dir nicht? Weil ich denke mal, das sollte ja schon so ein Schuss vom Bug sein. Aber hey. Und jetzt gibt es dann allerdings die Klage von Nintendo, weil die haben gesagt, uns reicht das jetzt. Und
ja,
auf insgesamt haben sie den Streamer auf insgesamt 7,5 Millionen Euro verklagt.
Okay.
Und da denke ich so, Au? Also ich kenne diesen Mann nicht. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer der hat. Ich weiß nicht, was er in irgendeiner Weise schon für Erfolge hatte, ob der vielleicht an Placement mit einem Placement 100.000 verdient oder was weiß ich.
7,5 Millionen wird wehtun.
Ja, das wird definitiv wehtun, aber es geht schon wieder in die Richtung, ähnlich wie mit dem Bowser damals, der da diesen für die Switch diese kleinen Feder da gedruckt hat. Der wurde ja auch verklagt von Nintendo. Ja. Und der wird ja seines Lebens nicht mehr glücklich. Und genau das macht jetzt Nintendo auch mit dem Streamer. Und ich sag auf der einen Seite, ey, er ist ein Vollidiot, sorry. Ich meine, das nennt man dann wohl eindeutig Karma. Aber auf der anderen Seite denke ich so, boah. Also ich weiß, es soll ein Präzedenzfall geschaffen werden. Und ja, ich weiß, Nintendo kennt da keine Gnade. Aber muss man da gleich wieder auf die Schiene gehen, ein Leben zerstören zu wollen, dass der Mann nie wieder in seinem Leben irgendwie glücklich wird in Sachen finanzieller Sache, weil der kann ja nur monatlich abzahlen dann.
Ja, und man sagt mal so, mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Ja.
Gut, dann weiß man jetzt im Endeffekt zu wenig, ne? Was ist genau passiert? Was wurde gesagt? Was war das Vergehen? Müsste man jetzt ein bisschen mehr Info haben, um das genau beurteilen zu können, aber ja.
Ja. Und das ist es halt. Und das ist, ich weiß nicht, wie gesagt, es gibt ja auch diese mega erfolgreichen Streamer, die dann sagen, ey, ich mache da ein paar Placements und dann muss ich das halt abstottern. So, aber ich glaube, so ein Präzedenzfall, wenn Nintendo gesagt hat, ey, 250.000 oder so, was immer noch viel, extrem viel Geld ist, ich glaube, das hätte den meisten auch schon gesagt, sollte man besser nicht machen. So, jetzt wird wahrscheinlich das Gericht das Ganze mit Anwalt und so weiter und so fort noch runterhandeln und die werden dann sagen, nee, lass das mal lieber sein. Aber am Ende geht es ja vielleicht auf 1 Million hinaus. Und ich sag mal, bis du 1 Million verdient hast, da kannst du auch richtig reicher Streamer sein. Und pro, weiß ich nicht, Placement da 100.000, naja, 100.000 oder 10.000 machen, brauchst du immer noch ewig und bist richtig lange pleite. Das ist halt
1 Million Gewinn, die du ja quasi bewirtschaften musst.
Richtig, ja. Genau. Und da wird es dann halt schon schwierig, ne? Und ja, also sowas ist sicherlich auch nicht steuerlich absetzbar, wenn man mal in die Richtung denkt. Und dann wird es halt wirklich eklig. Ne?
Ja, muss man, wie gesagt, muss man jetzt halt wissen, was. Ich meine, Nintendo wird sich ja größtenteils auch bedeckt halten, was den Fall angeht. Und dann hört man ja wahrscheinlich nur die Seite des Streamers. Da ist dann halt mal die Frage, hat man die komplette Wahrheit? Also hat man wirklich gehört, was Phase war? Mhm. Weil man auch schon in letzter Zeit oft mitbekommen hat, dass halt gewisse Seiten den Fall für die Öffentlichkeit so oder so dargestellt haben.
Ja.
Die andere Partei, die geklagt hat, hat sich halt bedeckt gehalten, weil die Anwälte das regeln sollen. Mhm. Und dann hat sich im Endeffekt rausgestellt, dass es ganz anders gelaufen ist. Und dann hat man sich gedacht, okay, dann ist die Klage doch irgendwie rechtens. Mhm. Nur ist Nintendo manchmal schon arsch. Ich will ja gar nicht Nintendo groß verteidigen. Aber ich könnte mir halt aber auch vorstellen, dass da gerade die Berichterstattung recht einseitig ist, was das angeht.
Ja, das kann schon sein. Also, wenn du wirklich so ein Idiot bist und dann auch noch provozierst und so weiter und so fort. Aber ich sag's mal so, im Endeffekt stößt es wieder neue Türen auf. Und das macht mir halt viel mehr Sorgen als der Präzedenzfall jetzt. Weil, wenn man schon wirklich den Schritt geht und Leute, die sich zu Hause hinsetzen, verklagen. Ja, ich weiß, es ist Software, die noch nicht veröffentlicht werden sollte und so weiter und so fort. Aber das ist halt wirklich schon ein Schritt, der dann neue Türen öffnet. Und das ist ja eher der Punkt, der mir jetzt so Sorgen macht, weil ich mir so denke, es ist halt so, wie weit wird man noch gehen? Weißt du, wird man auch irgendwann an die Leute rangehen, wo es Nintendo halt laut den Richtlinien nicht passt, dass sie einen Emulator verwenden, selbst wenn sie mal die Richtlinien von Nintendo nicht unterschrieben haben. Alles so eine Sachen, und die machen mich nervös, sag ich mal, weil das ist so.
Wie gesagt, da würde ich erstmal abwarten, weil wir, wie gesagt, echt nicht wissen, was der Typ gemacht hat und was er geschrieben hat. Ob sie dann jetzt halt direkt auf andere schießen wollen, deshalb, das ist das, was ich halt meine. Abwarten und erstmal gucken, wie der Fall sich überhaupt gebärt. Ne?
Mhm. Ja.
Vielleicht erzählt er Scheiße und er hat eigentlich ganz andere Dinge getan oder hat halt ganz andere Dinge geschrieben an Nintendo und dann denkt man sich, ja, okay, dann wirklich jetzt selber schuld, ne?
Ja, du, denn klar, wenn er jetzt irgendwelche Beleidigungen reingeschrieben hat oder sonst was.
Na, Beleidigung, vielleicht hat er wirklich irgendwelche Sachen geleakt und meiner Erfahrung nach, wenn die Leute halt so laut sind und sich als Opfer darstellen im Internet, dann geben sie in den seltensten Fällen wirklich alles preis, was sie getan haben.
Ja, es ist halt auch so eine Sache, Sachen geleakt, wie gesagt, er hat Spiele 2 Wochen vor dem Release gespielt. So, also ja. Theoretisch geht das ja schon als Leak. Aber ich sag's mal so, wie es ist, dass du natürlich nach einer Vorwarnung von Nintendo immer noch sagst, hä? Ich Idioten, ich rufe bei euch an, ich kann doch sowieso machen, was ich will. Jugendliche Leichtsinnigkeit würde ich jetzt mal nennen. Also ich habe jetzt auch keine konkreten Fotos von dem gefunden. Aber wenn das der Typ ist, den ich unter der Suche gefunden habe, dann ist er noch relativ jung. So. Und
ja.
Da hast du natürlich auch diese wirklich Leichtsinnigkeit, so nach dem Prinzip, mir kann doch sowieso keiner was. Weil ich halt noch ein junger Mensch bin und theoretisch könnte ich mich hier einstufen lassen als nicht zurechnungsfähig und weil noch zu jung im Kopf oder so, was weiß ich. Aber es ist wirklich eine spannende Sache zu sehen, wie das momentan auch rumgeht. Also auch in anderen Feldern. Wenn ich jetzt mir so überlege, so viele Leute, die jetzt Abmahnungen bekommen haben,
ja.
Weil YouTuber sich zum Beispiel so eine Produkte geholt haben, die so in diese Esoterik-Schiene gehen und sie sagen, Leute, das ist nicht mehr als Plastik und vielleicht noch ein bisschen Holz. Gebt dafür keine 5000 Euro aus, das ist Blödsinn. Und dann direkt ein Anwaltsschreiben kriegen. Dann wird es langsam wirklich schwierig, wie ich finde. Mhm. Und dann weiß ich halt auch nicht, was darf man überhaupt noch, ne? Also ich meine, mein Video wurde gesperrt wegen diesen Nintendo Switch Online Sachen. Wo ich dann sage, okay, gesperrt, fair enough, ist passiert ja nichts mit dem Kanal. Aber wo ich dann auch sage, irgendwie weiß ich nicht, warum werden meine Videos gesperrt? Aber an ein journalistisches Format wie Computerbase oder Gamefront oder so, gehen die nicht ran. Weißt du? Und da hört es dann halt auf. Wo ist der Unterschied? Also ich meine, ja, vielleicht habe ich keinen Journalistenausweis und ja, vielleicht würde ich mich auch selbst nicht als Journalist bezeichnen, aber ich mache ja nichts anderes, als über die News zu berichten. Und da hört es dann auf, finde ich. Also da, wenn das so...
Ja, wenn sie sich ihre Opfer aussuchen, ja, wenn sie... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja.
Ne, das ist so wieder Präzedenzfall schaffen, bla bla. Und weiß ich nicht. Naja, gut. Aber dann haben wir es, glaube ich. Haben wir noch was?
Ja, wir werden mal gucken, was man da noch so rausfindet für den Fall. Ne?
Das wird noch spannend.
Die Opfer geben ja selten. Kann ja sein, dass er noch einen Discord hatte und irgendwie super krass die ROM überall verbreitet hat und hochgeladen hat und so eine, weiß man ja alles nicht, ne? Immer gucken, was da noch so dahinter steckt, ja.
Ja, das ist es halt gerade, ne? Ja, naja, spannende Sache auf jeden Fall. Na gut, Leute, aber der kleine Service-Hinweis am Ende jeder Podcast-Folge, schaut auch gerne, wenn euch das gefallen hat, vor allem, schaut auch gerne auf nerdpodcast.de vorbei, da könnt ihr immer noch das 30-Tage-Steady-Abo abschließen, völlig kostenfrei. Ihr könnt es auch meinetwegen sofort kündigen, ihr habt dann trotzdem die 30 Tage und könnt euch dann am Ende in Ruhe entscheiden, ob ihr das verlängern wollt. Wir würden uns über jede Unterstützung momentan freuen. Denn
ihr könnt euch dann in Ruhe überlegen, wann und wie lange ihr das verlängern wollt.
Genau. Sicher, richtig, genau. Und ab den größeren Paketen gibt es sogar noch eine kostenlose Mitgliedschaft obendrauf. Also wenn ihr euch das noch mit jemandem teilt, dann seid ihr theoretisch noch mal ein bisschen günstiger, wenn ihr das denn wollt. Aber es gibt auch Leute, die uns schon ewig supporten und vor allem mit einem höheren Tier. Es gibt bei uns auch die 10-Euro- und 12-Euro-Tiers, sage ich mal. Und die werden am Ende jedes Podcasts erwähnt. Und das überlasse ich heute mal Tim, weil der immer so schön siffisant sagt, Ah ja, du fängst dann mal an, ne? Und nö, ja, jetzt.
Also, ich würde sagen, ich fange einfach mal an, ne?
Du fängst
wir
einfach
bedanken
mal an.
Uns da stellvertretend bei Robin396, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Chicho, Serjoga L., Michael Bormann, Nightbird, Njam, Arthur Frese, JD1988, Ape Fiction, Sashi1987, Quelek. Patrick Kaiser, Rocco Extreme, The Monkey und neu dabei, das freut uns natürlich besonders, ist der Rasmus Korf 12, der Kanu und Dragonrider Loki, der erhöht hat von 3,80. Dann haben wir noch bei 15 Euro den Janis Just, den Weintraubenmann Pitchen und bei 25 Euro unser Supporter, der Axel Swiss. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns das so ermöglicht. Vielen Dank.
Ja, gerne auch nochmal von mir. Vielen, vielen lieben Dank und schön, dass ihr dabei seid und schon vor allem so lange dabei seid. Und ja, vielleicht kommt ja der ein oder andere noch dazu. Ja, haben wir noch was? Nö, jetzt sind wir durch, oder?
Ja, runden Drops gelutscht, ne?
Würde ich auch
gleich
sagen.
Gleich kommen die Kids.
Was?
Gleich kommen die Kids und du musst ja auch gleich los, ne?
Ich muss ja Schweiz. Zu der Schweiz, ja. Zu Switzerland, ne? Naja, kann ich nicht. Egal. Die würden mir wahrscheinlich auch eiskalt auf die Fresse hauen dann. Aber gut, ich bin dann raus und wünsche einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.